Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Heute ist der 1. Mai 2015. 1. Mai, Tag der Arbeit. Da gehen sie alle auf die Straße und demonstrieren, protestieren für oder gegen. Ja, was eigentlich, ne? Frage ich mich dann jedes Mal, worum geht's hier eigentlich? Irgendwie laufen dann Leute durch Berlin und befinden sich auf einer sogenannten revolutionären 1. Mai-Demo. Und ich frage mich dann immer, welche Revolution jetzt genau eigentlich? Also, was soll das eigentlich, frage ich mich die ganze Zeit. Das frage, liegt sicherlich auch daran, dass ich mich selber als Demonstrationsverächter bezeichne, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Demonstrationen überhaupt nichts bringen. Jedenfalls nicht im Sinne des Erfinders, sagen wir mal. Also die Leute, die ich bin, wurde eben von Claudia, der Kollegin, die hier die Sendung vor mir gemacht hat, gefragt, auf welcher Demonstration ich denn zum letzten Mal gewesen sei. Das war eine Freiheit statt Angst-Demo. Und ich weiß noch nicht mal so genau, warum ich da hingegangen bin, denn sie hat nicht wirklich was verhindert, ne? Also das war eine Demo gegen den Überwachungsstaat. Und wenn wir uns umgucken, dann müssen wir feststellen, dass wir in einem Überwachungsstaat leben. Ja? Denn alles, was wir machen, alle Bewegungen, die wir machen, also alle Profile, die wir hinterlassen, irgendwo werden aufgezeichnet. Das Ganze nennt sich Vorratsdatenspeicherung oder, wie es die Bundesregierung neuerdings ein wenig euphemistischer, also beschönigend ausdrückt, Mindestspeicherfrist. Was nichts anderes heißt, als dass wir alle als verdächtig gelten. So lange, bis nichts passiert ist, was ganz interessant ist. Das heißt, wir werden in Wissen gelassen, dass wir permanent beobachtet sind und werden uns darum genauso verhalten, wie es von uns verlangt wird, also wie von uns erwartet wird, dass wir uns verhalten. Aber möglicherweise ist das auch ein anderes Thema, möglicherweise aber auch nicht, denn heute Abend soll es gehen, hatte ich eben schon gesagt, um Protest. Ich würde ganz gerne über Protest mit euch reden und da gibt's spontan würden mir drei große Komplexe einfallen, über die wir da reden können. Und das eine ist mal der Sinn von Protest, ja, welchen Sinn ergibt es überhaupt zu protestieren? Dann das Ziel des Protestes. Also wofür oder wogegen protestiert ihr eigentlich oder wofür oder wogegen denkt ihr, lohnt es sich zu protestieren oder sollte mal protestiert werden? Da hinten, da müssen sie mal demonstrieren drüber. Und natürlich, das fände ich besonders spannend, wenn wir uns da in irgendwie so einen schönen Kreativmodus bringen könnten, was für Formen des Protests wir denn nicht nur kennen, sondern vielleicht auch was für Formen des Protests wirksamer sind als das simple Besuchen einer Demonstration, also des Laufens um den Reichstag herum und Skandierens irgendwelcher Parolen. 0331 70 97 110 lade ich euch ein anzurufen. 0331 70 97 110, um über Protest zu reden. Wogegen oder wofür protestiert man eigentlich? Für irgendwas? Nee, ne? Man demonstriert für was und protestiert gegen was. Egal, fangen wir damit an. Wogegen oder wofür habt ihr zuletzt protestiert oder demonstriert? 0331 70 97 110. Und zum Anfang, wie immer, den Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. 0331 70 97 110 lade ich euch ein, anzurufen, um über Protest zu reden heute Abend, anlässlich des 1. Mai, wo ja protestiert wird oder demonstriert wird, wofür oder wogegen auch immer, ne? So Tag der Arbeit, da geht's halt um, ja, weiß ich nicht, gerechte Bezahlung, ordentliche Arbeitsbedingungen, also all das, was mit der Agenda 2010 irgendwie nicht gekommen ist. Stattdessen wird's irgendwie alles immer schlimmer, habe ich so das Gefühl. Andererseits geht's uns so gut, wie es uns noch nie gegangen ist, oder? 0331 70 97 110. Wofür lohnt es sich denn eigentlich zu protestieren bzw. demonstrieren und wogegen sollte eurer Meinung nach denn mehr protestiert werden? Oder noch einfacher gefragt, wogegen seid ihr denn eigentlich? Ich sag ja, ist doch immer irgendjemand gegen irgendwas, ne? Gegen Chemtrails, gegen die Illuminaten, gegen, ach, you name it, man kann ja gegen alles Mögliche sein heutzutage, ist ja das Schöne. Musst nur genug Leute finden, die auch dagegen sind und dann kannst du anfangen zu protestieren. Und ob das was bringt oder nicht, das wage ich zu bezweifeln, aber gibt ja Leute, die wissen es besser als ich. 0331 70 97 110 hat der Alex angerufen, hallo Alex.
Ja, grüß dich, hi.
Du weißt es vermutlich besser als ich, denn auf meinem Display steht, du arbeitest im Deutschen Bundestag.
Zweiteres ist richtig, ersteres weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich weiß das genauso gut wie du, nämlich mit Sicherheit kann man es nicht so verallgemeinern.
Ah, das kannst du doch nicht Anfang der Sendung sagen, ey, ich muss hier noch 2 Stunden durchhalten.
Kein Problem. Nee, es gibt ja ganz viel, worüber man sich unterhalten kann. Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass es überhaupt nicht so ist, dass Politiker Protest nicht wahrnehmen.
Als was arbeitest du im Bundestag?
Ich bin Abgeordnetenmitarbeiter, nennt sich das. Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist ein die Funktion. Ne? Also sprich, ich bin derjenige, der für meinen Abgeordneten beispielsweise Reden schreibt, mit ihm Gesetzentwürfe durchgeht, aber eben auch, und das ist wahrscheinlich das für dich in dem Zusammenhang Spannende, natürlich schaut, okay, welche Leute schreiben uns, welche Leute mailen uns, welche Leute rufen uns an, was stört die und wie argumentieren die? Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für mich, rein beruflich, drauf zu gucken, okay, wogegen wird denn demonstriert? Und deswegen ist es nicht so, dass das jetzt total egal ist, wenn da so ein paar Leute mit irgendwelchen Plakaten rumrennen, sondern nee, das nimmt man wahr und das gehört auch eigentlich du hast es eben im Vorfeld ganz schön gesagt, ne? Wir haben eine parlamentarische Demokratie, die hat Möglichkeiten, sich einzubringen und Demonstrationsrecht ist eine schöne und wichtige Sache und es ist nicht so, dass wir da irgendwie alle in unseren Büros sitzen und uns drüber kaputt lachen, sondern
nee, das unterstelle ich nicht. Das unterstelle ich tatsächlich nicht, dass ihr da sitzt und euch kaputt lacht und sagt, komm, ey, geh weg. Ich habe nur den Verdacht, dass es nicht das bringt, was die Demonstranten gerne hätten. Also mein bestes Beispiel, Freiheit statt Angst. Das war eine Demonstration gegen den Überwachungsstaat. Wir haben Überwachungsstaat. Hat nichts genutzt. Ganz im Gegenteil. Der BND kriegt mehr Kompetenzen, obwohl der BND total verkackt hat zuletzt, ist es aufgefallen. Der Verfassungsschutz kann tun und lassen, was er will. Wir kriegen die Vorratsdatenspeicherung. Ständig werden irgendwo Funkzellenabfragen gemacht, die überhaupt nichts bringen in der Verbrechensbekämpfung. Also wenn ich mir alleine diesen Komplex, also ne, so Freiheitsstaat, Angst, Überwachungsstaat, tralala, angucke, habe ich nicht das Gefühl, dass es überhaupt was genutzt hat, dass man sich da die Zeit um die Ohren gehauen hat. Außer, dass ich Tanit zuhören konnte, wie er auf so einem Truck aufgelegt hat und ich mich ein bisschen gefühlt habe wie zur Love Parade vor 10 Jahren.
Könnte ich sagen, ist ja auch was, aber nee, meine ich gar nicht
die,
so. Ne?
Die Frage, die sich mir stellt, ist, wäre es nicht viel sinnvoller, ich würde einen Termin bei deinem Abgeordneten wahrnehmen und ihm erklären, was das Problem ist?
Das steht dir ja auch frei. Ich meine, abgesehen davon bist du ja ein bisschen privilegiert als Journalist. Du hast ja zum Beispiel eben gesagt, seit neuem heißt Vorratsdatenspeicherung in der Politik Mindestspeicherfristen. Das stimmt ja so übrigens gar nicht, weil auch wenn man, ich stimme dir da total zu, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist und es da ganz, ganz viel gibt, worüber man reden müsste. Das ist jetzt so meine private Meinung. Aber eigentlich sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Das Zeug heißt jetzt Höchstspeicherfristen und das heißt, es gibt ein Limit nach oben. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied, ne? Also
ja, es ist trotzdem eine Vorratsdatenspeicherung.
Ich bin im Prinzip bei dir. Ich sag nur, wenn du als Journalist ne sowas sagst, brauchst du natürlich auch eine gewisse Präzision in dem wie du es präsentierst. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo ich finde, man muss halt auch ein bisschen gucken. Deswegen ist es total wichtig, dass wenn Leute eben demonstrieren gehen, dass es dann auch einen Schritt weiter geht, nämlich in diesen Dialog rein, von dem du sprichst. Ne? Es ist schon mal wichtig, den Leuten zu sagen, die irgendwie ein Mandat haben, wir sind viele. Ja. Da ist Musik drin in dem ganzen Thema, Vorratsdatenspeicherung oder ihr hattet es vorher mit der Energiepolitik. Das ist einfach wichtig zu sagen, okay, ich bekomme Leute von ihrem Sofa weg, und auf die Straße und wir setzen da auch öffentlich Zeichen und nehmen andere mit. Das ist der Sinn von einer Demonstration. Mhm. Und dann muss das andere kommen. Jetzt sage ich vielleicht was Komisches. Dann muss tatsächlich in einer repräsentativen Demokratie braucht man auch als Interessengruppe Bevölkerung, die sich nicht nur darauf verlässt, dass die Abgeordneten das machen, was sie sollen, braucht man Leute, die sich dann auf dieser Ebene einsetzen. Und es gibt auch für die Vorratsdatenspeicherung, du kennst dich mit dem Thema offensichtlich aus, ne, der Bitkom zum Beispiel und andere Verbände, die stehen im Parlament tagtäglich mehr oder weniger auf der Matte und suchen mit Abgeordneten das Gespräch. Und das ist dann sozusagen der Teil, wo für, ich sag jetzt das böse Wort Lobbyismus, Lobbyismus ist nicht per se gut oder böse. Lobbyismus ist einfach sich...
Solange er so intransparent ist, wie er im Deutschen Bundestag ist, ist er böse.
Ich sag mal so, ich finde es besser geregelt in der EU, Ich finde, dass es im Bundestag kein Problem wäre, auch ein Lobbyregister und sowas einzuführen. Es
gibt ja sogar ein paar Abgeordnete, die gesagt haben, wir machen jetzt unsere Lobbyistenkontakte öffentlich.
Richtig, das waren, glaube ich, ein paar 40 von.
Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Ich glaub, ja, außer CDU und SPD waren, glaube ich, nicht dabei.
Von der SPD sind einige dabei. Die
SPD war dabei? Wer war
denn? Aber die
CDU, CSU, genau, Union, ja, ich share die immer über einen Kamm. Genau. Ich merke mal nicht, dass das zwei Parteien sind.
Geschenkt.
Nee, aber sowas könnte man ja machen, also damit wäre das Problem ja gelöst. Also Korruptionsverdacht entsteht ja da, wo Intransparenz herrscht. Ne?
Das ist richtig, jetzt wären wir schon fast bei TTIP, aber wir sollten nicht so viel Themen hoppen.
Davon habe ich keine Ahnung.
Worauf ich eben raus wollte, ist, ich finde, du hattest gefragt, was ist Protest, der was bringt?
Ja.
Und Protest bringt meiner Meinung nach dann was, wenn zwei Sachen passieren. Erstens, man schafft das, was so schön soziale Bewegung sich nennt, indem man Leute mitnimmt und sie nicht nur dazu bringt, irgendwie jetzt die Kommentarspalten auf irgendwelchen Online-Medien vollzuschreiben, sondern sich selbst zu informieren und andere mitzunehmen, weil sie sich informieren. Und zweitens, sich nicht auszuklinken. Das ist nämlich was mir viel zu oft passiert, dass man dann halt sagt, jo, nee, wir protestieren jetzt und finden alles ganz schlimm und laufen durch Dresden und hassen alle, die nicht so aussehen, wie wir uns das vorstellen in unserer schönen Stadt, sondern wenn dann auch der Schritt gemacht wird und sich die Frage gestellt wird, okay, können wir mit den Leuten, die uns im Bundestag oder in Kommunalparlamenten oder in Landesparlamenten vertreten, können wir mit denen ins Gespräch kommen und die auf unsere Seite ziehen? Und wenn nicht, haben wir ein Drohpotenzial, nenne ich es jetzt einfach mal, uns anders zu organisieren. Alles andere ist für mich nicht wahnsinnig zielführend, weil letzten Endes sich in meiner Wahrnehmung immer zeigt, entweder zerfasert sowas und es zieht ziemlich viele Verrückte an, oder es führt dazu, dass man aneinander vorbeiredet und dann kommt man halt auch in einen Bereich, wo es keine Nicht-Kriminelle und Nicht-Leute, du hast es eben ganz schön am Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemacht, wo das einfach in eine Richtung geht, die ich als überzeugter Demokrat nicht mittragen mag.
Du meinst Haus anzünden?
Genau.
Ja, genau. Du sagtest, wenn es eine soziale Bewegung wird, dann ist es ein sinnvoller Protest. Gibt es jetzt so aus deiner Sicht, natürlich lässt sich das sicherlich nicht so benchmarken, aber gibt es aus deiner Sicht sowas wie eine Mindestgröße der sozialen Bewegung? Weil ich meine, jede Woche demonstrieren auf dem Alex irgendwie fünf Hanseln, die glauben, dass die Bundesrepublik eine GmbH und kein legitimer Staat sei. Und daneben stehen die anderen Bescheuerten, die glauben, Kondensstreifen wären irgendwie Chemikalien, die in die Atmosphäre eingebracht werden. Das sind ja auch soziale Bewegungen. Aber die sind sehr klein und sehr lustig. Also habt ihr irgendwie, also wie wählst du das aus? Das gut, jetzt muss natürlich Chemtrails und Reichsdeutsche ist das falsche Beispiel, weil das ist halt wirklich Schwachsinn.
Ja, also für mich gehört zu einer sozialen Bewegung nicht, dass man sich selber so versteht, sondern das ist auch das Soziale in seiner ganzen Breite bewegt. Und das tun die zum Glück nicht. Ist ja auch reichlich irre.
Stell dir das mal vor, ey.
Aber wie gesagt, von denen kriege ich mehr Post als von vielen Leuten, die meiner Meinung nach wirklich ein Anliegen haben. Ich mache das an einem Beispiel fest, wo es mich persönlich ein bisschen auch ärgert, wie die Kommunikation zwischen Bürgern und ihren Repräsentanten funktioniert. Ne? Ich kriege zum Beispiel oder habe während der Fußballgeschichte bei der EM, ich habe mehr Briefe dazu gekriegt und mehr E-Mails dazu, dass Straßenhunde in der Ukraine irgendwie gequält werden, als zu Menschen, die irgendwo auf irgendwelchen Meeren schon damals gestorben sind oder Leute, deren Menschenrechte in Weißrussland oder sonst wie absolut nicht geachtet werden. Das hat für mich eine andere Wertigkeit, ein Straßenhund und ein Menschenleben. Und das ist einfach ein bisschen, klar, ich weiß natürlich, woran das liegt. Aber ein bisschen.
Du weißt, woran das liegt? Ich verstehe es. Ich habe es nicht verstanden. Ich sehe das halt in den Social Media Kanälen, die es so gibt. Die Straßenhunde waren ein Thema. Das war so absurd groß, dass man dachte, dass daran Wohl und Wehe des Abendlandes hinge. Warum ist das so? Warum gehen die Leute auf sowas so ab?
Es gibt zwei Gründe. Man versteht es und es berührt einen emotionaler, weil, jetzt sage ich was etwas Schwieriges, ich glaube, zum Beispiel, dass viele Leute Hunde oder Tiere für das, was halten, was man nicht ausgrenzen kann und muss. Tiere gibt es überall und sonst wie. Aber ganz, ganz viele Geschichten, die ja auch in diesem Chemtrail-Sektor und was weiß ich, also es ist so ein bestimmtes Publikum, das sich immer sehr stark auf das eigene zurückziehen muss. Mhm. Und das eigene wird halt unter Menschen sehr, sehr stark zum Beispiel über Nationalität und geografische Nähe definiert, ne? Mhm. Also das Katzenbild im Internet ist international, das liken alle. Aber ehrlich gesagt, wenn es dann darum geht, wer flieht, warum, woher, in welches Land, dann kommt auf einmal, warum machen die das denn? Gehören die denn wirklich hierher? Ne? Also dieser Wunsch nach Ausgrenzung und Erhalt des eigenen, das ist einfach eine Geschichte, die sich vor allem an Menschen festmacht und wie gesagt, so Tierthemen, die sind übernational emotionalisierend.
Die Katze macht mir nicht den Platz streitig, meinst du? Also die Katze wird mir nicht gefährlich in meinem beispielsweise Nationalismus.
Genau. Also wie gesagt, das ist schlicht und ergreifend ein Thema, das tut unterm Strich keinem weh, da kann man Empathie empfinden. Und bei Menschen, bei denen man eigentlich viel empathiefähiger sein sollte, laufen dann sofort bestimmte Mechanismen. Und das sage ich auch jetzt nicht als Unterstellung an den bösen, dummen Menschen draußen im Land, sondern das sind Mechanismen, die es auch bei Politikern genauso gibt. Also ich meine, es gab da ja auch so einen Richtungswechsel, wenn es um Mare Nostrum ging seitens des Innenministers, das sei alles für die Unterstützung der Schleuser und sonst was. Mhm. Das sind genau diese Reflexe, von denen ich spreche, und die gibt es wahrscheinlich von ganz oben bis ganz unten. Ist eine Geschichte, die einen, also ja, die einen zum Nachdenken bringt, wenn man tagtäglich mit solchen Mechanismen und der Frage, wie sie sich politisch umsetzen, arbeiten muss.
Mich irritiert sowas immer sehr, wenn Minister sich zu solchen Aussagen versteigen. Also das würde ich noch nicht mal betrunken im Freundeskreis als Witz bringen, sowas. Wie kommt das, dass die so unvorsichtig sind? Hast du da eine Idee? Ich weiß, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber du bist mein einziger Anrufer. Können wir auch quatschen.
Okay.
Es wäre mal interessant, so viele Leute kenne ich nicht, die im Bundestag arbeiten.
Ich denke, das ist gar nicht Herrn de Maizière jetzt persönlich irgendwie anzulassen, sondern das ist das Problem, wenn aus Menschen Aktennotizen werden, die aus einer Verwaltung kommen und die zieht ihre Argumentationen aus zum Beispiel Polizeiberichten. Und klar ist dann die Perspektive, die, de facto ist diese Schleuserei ein Multimillionengeschäft. Natürlich läuft das Geschäftsmodell besser, wenn man auch versprechen kann, dass Menschen in dem Land, in das sie fliehen kommen, auch ankommen. Mhm. Das ist eine ganz nüchterne Notiz, die man tagtäglich in irgendeinem Bericht, der muss nicht mal geheim sein, sondern ne, das ist, so würde einem das jeder, der sich da einigermaßen nüchtern mit befasst, aufschreiben. Und das Problem ist, dass dann eben das Flöten geht, was ich eben meinte, dass dann klar, okay, die nüchterne Lösung ist, stell die Schleuserei ab und befördere sie nicht.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, was das dann heißt, was das dann konkret runtergebrochen auf den einzelnen Menschen heißt, der da in dem Boot sitzt oder das Boot gar nicht mehr bekommt, weil es jetzt ja dann neuerdings auch, bevor es losfährt, irgendwie aus dem Weg genommen oder aus dem Verkehr gezogen werden soll, das geht da ein bisschen verloren. Und genau deswegen bin ich ziehe nochmal den Bogen zurück zu dieser Demonstration, ja. Bringen die was, Geschichte. Das Schwierige ist, dass da eine hochemotionalisierte Diskussion auf eine sehr, sehr wenig emotionalisierte Diskussion stößt und es da keine Brücke gibt.
Mhm.
Und je stärker für mich diese repräsentative Demokratie leidet, ne, je stärker sozusagen die Leute gar nicht mehr glauben, dass es Abgeordnete gibt, die als eigentlich sind die dafür gedacht, dass sie zwischen dieser Ministerialbürokratie und deren Spitze und den Menschen draußen im Land, deren Teil die Abgeordneten sind. Ne? Es wird immer gesagt, die Politiker und die Bürger. Das ist Quatsch, die Politiker sind auch Bürger. Nur sie sind halt Bürger mit einer besonderen Funktion, weil halt eben der größere Teil von jeweils grob 200.000 Leuten für die gestimmt haben. beziehungsweise
wobei die Politiker wiederum dann auch mal die Bürger, die Politiker sagen, reden dann auch gerne über die Bürger draußen im Lande. Hm? Das ist ja auch so ein.
Ja, ist.
Man grenzt sich halt ab.
Ne? Ist auch, also der Politiker ist ja nicht für Trugschlüssen gefeiert, aber Fakt ist, der ist genauso Bürger wie jeder andere. Hm. Also ich rechne das eigentlich ziemlich ungern auseinander und versuche auch, wenn ich da jetzt meinem Chef sage, ich würde das so und so formulieren, also Sachen wie liebe Bürgerinnen und Bürger vollkommen, ja, bestenfalls Mitbürgerinnen und Mitbürger, ne?
Hm. Oh. Aber das ist eine. Mitbürger ist ja dann auch wieder Bürger zweiter Klasse, ne? Der darf mitmachen, der gehört ganz dazu.
Ja, also Mitbewohner, ist das ein Bewohner zweiter Klasse?
Naja, Mitbewohner, also in meiner Wahrnehmung gehört dem die Wohnung nicht, sondern dem anderen, dessen Mitbewohner er ist.
Echt? Okay.
Ja, so fühlt sich das für mich immer an, aber das ist, ich glaube, Geschmackssache.
Ja, nee, also war bei mir und meinen Mitbewohnern nicht so, aber das ist, wie du sagst, eine sehr individuelle Geschichte. Ne?
Du sagtest vorhin Kommentarspalten. Lest ihr das? Lest ihr die Scheiße, die in Facebook gekübelt wird? Beispielsweise? Also, lest ihr die Unverschämtheiten, die ich euch auf Twitter zuwerfe?
So ich mache das. Mhm. Manchmal kommentiere ich sogar gegen. Aber ehrlich gesagt ist das eine Geschichte, dafür hat man in seinem normalen Arbeitsalltag nicht wahnsinnig viel Zeit. Aber zum Beispiel, wenn jemand jetzt meinem Chef in sein Facebook-Profil reinschreibt, sie verkaufen die deutsche Nation aus, weil bla bla bla, dann schreibe ich dann natürlich gegen und muss das auch wahrnehmen. Ich mache das aber auch, ich meine, klar, man arbeitet nicht in dem Bereich, wenn man nicht irgendwie politisch denkt und sich auch in irgendeiner Form dafür interessiert, was in dem Land hier passiert und drüber raus. Ja, und da sitzt man dann schon abends da und würde ich nur nach den Kommentarspalten gehen, zweifelte ich daran, dass wir hier irgendwie noch auf dem vernünftigen Kurs sind, weil da natürlich massiv, also klar, es gibt auch gute Beiträge, es gibt auch reflektierte Beiträge, aber das meiste ist einfach frustrierter, sich selbst oder sich gegenseitig rechtgebender Quatsch und meistens auch rechtgebender Quatsch. Ja. Das macht mich ziemlich fertig.
Hast du eine Idee oder eine Vermutung, wie groß dieses Phänomen ist, also in Personen? Also sind das viele? Also ich habe oft das Gefühl, dass es immer nur eine Handvoll derselben Leute sind.
Die, nee, also es gibt offensichtlich statt der viel zitierten Antifa GmbH, die es nicht gibt, so eine Art Troll GmbH, die gibt es natürlich auch nicht, aber ich glaube, dass es, ich kann das nicht zahlenmäßig beziffern. Ja.
Aber hast du das Gefühl, dass das eine relevante Größe ist oder dass das nur eine, weiß ich nicht, ein paar tausend Bescheuerte sind? Weil die hast du ja immer, du hast immer ein paar tausend Bescheuerte.
Also ich würde schon sagen, dass die knallharten Kommentatoren, die dann halt auch noch 5 Sockenpuppen-Profile überall laufen haben, das sind nicht viele. Trotzdem, auch bei 80 Millionen Bevölkerung, wenn du da nur 1% hast, hast du immer noch genug Leute, um so Kommentarspalten zu füllen. Ne?
Das stimmt. Aber sind das dann immer noch genug Leute, um dich oder euch da im Bundestag in Bewegung zu setzen? Oder seid ihr in der Lage, das dann auch richtig einzuschätzen, zu sagen, okay, das sind ein paar Bekloppte? Ich meine, nimm Dresden, ne? 20.000 Leute marschieren da. Wir mussten uns, nur weil da 20.000 Leute marschiert sind, mussten wir uns von der Presse darüber belehren lassen, dass deren Sorgen ernst zu nehmen seien. Sigmar Gabriel hat sich nicht entblödet, da hinzufahren und mit denen zu reden. Ja, sicher, als Privatperson. Was für ein Schwachsinn. Sorry,
nee, ich muss selber lachen.
Das ist, also sowas Dämliches habe ich lange nicht mehr gehört. Naja, auf einmal sind es nur noch ein paar hundert, keiner schreibt mir drüber, keiner nimmt es mehr ernst, keiner sagt mir mehr, dass ich deren Sorgen ernst nehmen soll. Und es waren gerade mal 20.000, da lache ich doch drüber, bei 80 Millionen.
Naja, jetzt musst du dir natürlich in Relation angucken, was ist 20.000 für eine Demo? Und 20.000 ist für eine Demo in der Geschichte, also nach der Wiedervereinigung, schon relativ viel. Zweitens, es ist eine Bewegung, die in eine Situation reinkommt, die von sehr, sehr vielen Politikern aus unterschiedlichster Richtung sehr, sehr sensibel wahrgenommen wird. Ich habe jetzt mit dir über Sigmar Gabriel gelacht. Der hat natürlich an einer Stelle schon meiner Meinung nach recht, dass er eben sagt.
Was können wir denn anderes machen als reden?
Ja, also ich glaube erstmal, dass er da recht hatte, dass es nichts bringt, jetzt zu den ganzen, ich weiß nicht genau, wie viel waren es auf der Hochphase, 25.000 oder so. Genau. Dass man jetzt alle 25.000 nimmt und sagt, ihr seid alle rechtsradikale Oberpfosten, das glaube ich auch nicht. Und ich setze mich mit diesem Thema am rechten Rand ziemlich viel auseinander. Ich glaube, da sind tatsächlich eine Menge mobilisierbarer Mitläufer dabei. Und wie man da politisch nochmal reingeht und sagt, okay, wie trennt man die einen von den anderen, das ist keine blöde Überlegung. Mhm. Ob das dann als Privatperson sich da irgendwie reinzusetzen, der Bringer war, ich weiß es nicht. Fakt ist, die Pegida-Bewegung ist ja ziemlich in sich zusammengesackt und radikalisiert sich im Moment recht krass, wird auch von so Leuten aus diesem Umfeld der neuen Rechten jetzt mehr oder weniger stark besetzt, und das führt natürlich dazu, dass das in der Ecke auch verortet wird, in der Breite der Bevölkerung, in der es oder allmählich passiert ist, in die es halt gehört, nämlich dass es im Grunde genommen dieses Republikaner-Denken der frühen 90er das.
Was meinst du mit Republikanerdenken der frühen 90er?
Damit meine ich diese, ich schlage nochmal den Bogen. Ich habe ja gesagt, es ist im Moment eine politische Situation, die von vielen Seiten sehr, sehr kritisch betrachtet wird, weil wir natürlich eine Entwicklung in diesem Bereich Zuwanderung haben, die vielen Leuten Sorgen macht, die auch zu, wenn man in der Verwaltung damit umgehen muss, sehr, sehr schwierig zu handeln ist.
Ich würde das Wort Überforderung benutzen. Ich glaube nicht, dass unsere Verwaltung oder unsere Verwaltungen darauf vorbereitet waren und auch nicht darauf vorbereitet sind, das sauber abzuwickeln. Ich glaube nicht, dass da überhaupt Personal genug da ist.
Nee, und ich sag dir auch ganz ehrlich, es ist relativ schwierig, Personal dafür nachzuziehen. Also es wurden jetzt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge innerhalb der letzten zwei Jahre insgesamt 650 neue Stellen geschaffen. Das ist ziemlich viel für so einen Laden. Mhm. Und das Problem ist, das kann man natürlich alles weiter so machen. Die Schwierigkeit ist nur die, erstens, es verkürzt sich im Moment nicht wahnsinnig die Zeit, die das braucht, um so ein Verfahren abzuschließen. Obwohl man sich da politisch anderes vorgenommen hatte. Das Zweite ist, es ist nicht so einfach. Du entscheidest da als Beamter oder als Entscheider in diesem Amt darüber, ob du Leuten glaubst, dass ihre Fluchtgründe realistisch sind oder nicht. Du entscheidest letztendlich darum, wie geht deren Leben weiter? Müssen sie zurück in eine unter Umständen vollkommen untragbare Situation und so weiter? Das ist erstens relativ belastend und zweitens brauchst du dafür qualifizierte Leute. Und die ziehst du nicht aus dem Hut. Ne? Die müssen irgendwo ausgebildet sein. Das müssen auch Leute sein, die das jetzt nicht machen, weil ihnen nichts Besseres einfällt, sondern...
Die müssen vor allen Dingen, müssen die ausgebildet sein oder müssen die, ich schätze mal, dass die vor allen Dingen informiert sein müssen. Die müssen überhaupt mal wissen, wo Syrien liegt und was in Syrien passiert gerade.
Also das sind schon Leute, die kommen in der Regel zum Beispiel von Verwaltungsschulen des Bundes, also da zum Beispiel aus dem Raum bei Bonn. Die melden sich da dann halt im Zuge ihrer Ausbildung. Das kannst du machen wie an der Uni, so worüber willst du deine Abschlussarbeit schreiben, so ungefähr, in welche Richtung willst du da gehen. Mhm. Dann sagen die, das interessiert mich, ich würde eigentlich mir vorstellen, nachdem ich hier fertig bin, was beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu machen. Und dann bekommen die, wenn ich das richtig nachvollziehe, so eine mehrmonatige Schulung. Hm. Wo sie dann zu Entscheidern ausgebildet werden. Ich glaube, das dauert 3-4 Monate.
Aber vorher musst du die Verwaltungsschule, musst du die Ausbildung gemacht haben.
Genau, du kannst auch, das ist das Schöne an Beamten zum Beispiel, die kannst du von überall her nehmen, wenn die ein Profil mitbringen, das da passt, können die sich sozusagen, also theoretisch können sie sogar anders eingesetzt werden, wenn wir total Not am Mann ist, also zum Beispiel von der Bundespolizei oder. Aber wenn du dich da dann sozusagen auch freiwillig meldest, weil du sagst, was will ich beim Eisenbahnbundesamt, ich könnte so viel, was ich einbringen kann beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann können die dich versetzen, dann kriegst du da sozusagen noch so eine Art Nachschulung und ja, dann kannst du das machen.
Wir müssen Nachrichten machen. Magst du dranbleiben? Du bist sowieso mein einziger Anrufer. Dann machen wir heute Abend zu zweit Radio.
Ja, kein Problem. Wenn es für euch nicht langweilig ist,
Weiß ich nicht. Also irgendwann, vielleicht ruft irgendwann noch jemand an, dann muss ich dich rausschmeißen. Aber bis dahin können wir
kein
weiter
Problem.
Plaudern.
Sagst du freundlich tschö, kein Thema.
Genau. Bleib einfach in der Leitung.
Mach ich. Okay. Jo, tschüss.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Heute Abend wollte ich mit euch reden über Protest, denn es ist 1. Mai, da wird protestiert. Revolutionäre Demo in Kreuzberg. Sehr, sehr ruhig scheint es geblieben zu sein. Zumindest ist das, was in meinem Twitter-Feed so auftaucht, so gut wie gar nichts. Also ein paar Festnahmen, aber die bleiben ja nicht aus, wenn irgendwo ein paar tausend Leute zusammen sind. Das beim Fußball ja sogar so. Wogegen lohnt es sich denn eigentlich zu protestieren oder wogegen sollte eurer Meinung nach protestiert werden? Wofür sollte eurer Meinung nach auf die Straße gegangen werden? Und in welcher Form haltet ihr Protest für sinnvoll?
Fritz.
Blue Moon. Protest ist unser Thema heute Abend. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich wäre ganz gerne an euren Protestgeschichten interessiert. Vor allen Dingen wäre ich daran interessiert zu erfahren, auf welche Weise Protest denn gut funktioniert. Am Telefon ist immer noch der Alex. Hallo Alex.
Hi, grüß nochmal. Dich.
Wogegen sollte denn eigentlich mal protestiert werden? Gibt's irgendwas, wo du sagst, so, warum beschwert sich eigentlich niemand über Thema XY bei uns? Also man muss dazu sagen, für alle, die gerade eingeschaltet haben, Alex arbeitet im Bundestag, arbeitet einem Abgeordneten zu. So.
Gut, das ist natürlich, wie soll man sagen, also in Berlin herrscht ja kein Mangel an Protest. Wogegen sollte mal protestiert werden? Also ich würde mir eigentlich eher mal wünschen, dass für was protestiert wird. Und zwar kann man natürlich auch wie immer drehen, wie man will. Man kann auch sagen, es ist ein Protest dagegen. Aber also ich finde es wichtig, dass Politik nochmal ein bisschen belebter wird. Mhm. Und ich würde mir mal wünschen, dass stärker protestiert wird gegen die Art, wie sich eigentlich unsere demokratische Kultur im Moment ein bisschen entwickelt. Also dass das immer mehr zu so einer Sache von die es noch interessiert, die eigentlich in der Regel sowieso wissen, welche Einsätze sie im Spiel haben und welche Profite sie draus ziehen, die artikulieren sich, die schließen sich zusammen, die haben ihre Lobbys am Start und ich finde es sehr, sehr bedenklich, dass es ein gutes Drittel von Leuten gibt, die sich halt einfach gar nicht mehr artikulieren, die halt letztendlich zu den Abgehängten hören und sich da dann auch zwar nicht wohlfühlen, aber auch nicht mehr zu helfen wissen und gleichzeitig eigentlich im Moment, Politik immer stärker darauf rausläuft, es gewinnt derjenige, der am stromlinienförmigsten Politik macht, weil alles, was in Parteien zum Beispiel läuft an Diskussionen, gerade wenn die öffentlich geführt werden, ist ja auch ein großes Thema, jetzt im Bezug auf was sind nicht öffentliche Informationen und so weiter und so fort. Mhm. Alles, was öffentlich diskutiert wird, an unterschiedlichen Positionen kommt, das liegt auch daran, wie die Medien funktionieren, muss ich dir nicht sagen, Streit ist immer spannender als Harmoniesoße, aber es kommt immer als Streit rüber. Dabei, und das ist was, das viel zu wenig rüberkommt, lebt Demokratie im Grunde genommen davon, dass Leute sich über unterschiedliche Positionen austauschen und sich dann letzten Endes nochmal zusammenfinden, um die als Alternative, die man auswählen kann, zu vertreten. Aber wenn allein dieser Prozess des Miteinanderredens, allein die Tatsache, dass man nicht von Anfang an einer Meinung ist und die stoisch vertritt, sondern sich auch mal traut, innerhalb von Parteien und Fraktionen zum Beispiel sich auseinandersetzt, dass dann gleich gesagt wird, die sind sich uneinig, dann wähle ich doch die, wo ich zwar nicht genau weiß, was die wollen, aber es kommt auf jeden Fall nichts nach draußen von wegen, da herrscht jetzt irgendwie interne Debatte. Das ist ein schwieriger Mechanismus.
Alternativlosigkeit, ne?
Genau, und ein bisschen, also wie soll man sagen, ein bisschen ist das für mich das System, dass ich mache es jetzt einfach mal an Angela Merkel fest, wobei ich ihr das nicht persönlich ankreiden will, sondern es funktioniert einfach und warum sollte man es ändern an ihrer Stelle?
Es ist ja auch ein Nachfrageeffekt, oder? Also ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung auch genau das will. Die will diese Muttergestalt als Kanzlerin, die die ganze Zeit ausstrahlt, ist alles in bester Ordnung. Ja, wir machen das schon, kümmert euch um nichts. Das Zimmer räumt sich von alleine auf, ihr müsst nichts tun. Also das ist so.
Ja, und genau das ist eben eine Demokratie für mich nicht.
Nee.
Also Das macht dann zwar den Eindruck, als würde sich das Zimmer von alleine aufräumen, aber die Sachen, die man nicht mehr findet, da will einem dann auch keiner mehr sagen, wo sie hingekommen sind, so ungefähr.
Schönes Bild.
Und das ist was mich stört, weil das entzieht tatsächlich einer Demokratie, die eigentlich Meinungsstreit ist, Schritt für Schritt die Substanz. Das kann man im Grunde genommen nicht wollen, wenn einem was dran liegt. Und ich habe eben so ein bisschen den Eindruck, dass das ein Prozess ist, den sich viel zu wenig Leute bewusst machen. Und dagegen könnte man schon mal demonstrieren.
Aber wäre das nicht auch eine Bringschuld der Parlamente? Oder der Parteien, dass die Parteien sagen, so, es kann so nicht mehr weitergehen. Klar, du sagtest selber, es ist natürlich prima, weil es funktioniert sehr gut für die Parteien und die Politiker. Warum sollten sie sich da jetzt irgendwie aufs dünne Eis begeben? Aber letztlich müssten die doch auch erstmal hingehen und sagen, so, wir zeigen jetzt mal, dass wir diskutieren, falls wir diskutieren.
Also meine Erfahrungen sind die, dass die Suche nach Methoden da massiv läuft. Wie gesagt, ich mache das jetzt gar nicht an irgendeiner Partei, die es besser oder schlechter macht, fest. Das soll ja auch keine Werbeveranstaltung werden, sondern...
Ich habe auch aus gutem Grund noch nicht gefragt, für welchen Abgeordneten du arbeitest.
Hab ich erfreut zur Kenntnis genommen und wollte
will das auch total nicht, ich will das auch gar nicht wissen.
Genau. Nee, genau. Ist
ja doch, ich will das wissen, aber...
Nee, kannst mich so mal fragen. Tut jetzt hier nichts zur Sache, glaube ich, weil wirkt dann auch immer komisch. Ja. Was ich sagen wollte ist... Leute in den Parteien und die Leute in den Parlamentsfraktionen zerbrechen sich da schon massiv die Köpfe. Ich glaube, es gab noch nie so wahnsinnig viele Angebote über Bürgerdialog, dies und jenes, Online-Schnuppermitgliedschaft, schlag mich tot, um die Schwellen, sich in Parteien zu beteiligen, mit Parlamenten in Kontakt zu kommen, niedrig zu halten. Mhm. Ich glaube, dass diese Angebote deswegen nicht verfangen, weil so eine in der Breite der Bevölkerung schon so eine Grundhaltung da ist. Das ist eh so eine Elitengeschichte, die wollen im Grunde genommen einen nur als Feigenblatt nutzen, um weiter ihr Süppchen zu kochen. Man kann da eigentlich sich gar nicht richtig einbringen, weil letztendlich entscheiden doch eh nur die Oberbosse von oben runter. Mhm. Und wenn man was machen will, muss man da halt 20 Jahre jeden Abend im Hinterzimmer mitgesessen haben. Und dafür fehlt mir, weil ich habe auch ein Leben und muss vernünftig arbeiten und nicht so einen Schrott machen, doch die Zeit.
Ich glaube, das ist das größte Problem. Viele behaupten nur, sie hätten keine Zeit dafür, weil man kann auch mit einer Stunde am Abend irgendwie was reißen. Und wer eine Stunde Zeit hat, fernzusehen abends, der hat auch eine Stunde Zeit, irgendwo sich zu beteiligen an der Gesellschaft, finde ich immer. Aber das große Problem ist natürlich, dass du musst halt erstmal in deinen Ortsverband oder Kreisverband oder was auch immer das ist und musst dich da mit Leuten auseinandersetzen, mit denen du freiwillig dich nicht in einen Raum setzen würdest normalerweise. Ich glaube, dass das sehr, sehr ermüdend und sehr zermürbend ist. Mir hat mal ein Mitglied des Bundestages gesagt, naja, du brauchst nicht zu glauben, dass die Inspiriertesten da auf die Funktionärsposten kommen und dann hinterher auf die Listenplätze oder so, sondern da kommen halt die hin, die das stärkste Sitzfleisch haben, die am Ende dieser zermürbenden, ewig dauernden, vollkommen hirnrissigen Diskussionen, die da stattfinden, die dann noch da sitzen und gewählt werden können. Alle, die irgendwie einen Kopf zum Denken haben, haben da aber schon gesagt, komm, ich hau ab, ich hab keinen Bock auf den Scheiß.
Also ich würde die These gerne ein bisschen modifizieren, weil also das mag durchaus einen Punkt haben, aber es bleiben noch zwei andere Gruppen übrig, die zahlenmäßig ein bisschen kleiner anzusetzen sind. Es gibt die Totalidealisten, die gibt es auch, die dann aber relativ oft ausbrennen, relativ schnell, weil das ist dann nicht wahnsinnig dankbar. Also ich glaube, die meisten Leute haben schon mal einen Politiker kritisiert, die wenigsten haben schon mal einen gelobt und wenn es um den eigenen Abgeordneten vor Ort geht zum Beispiel, wissen ja auch ganz viele Leute nicht, wer ist denn das eigentlich, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Promi ist. Ne?
Ja. Zu wem gehe ich eigentlich, bei wem beschwere ich mich eigentlich? Ja? Stimmt, weiß keiner.
Und ehrlich gesagt, also die machen schon ihre 70, 80 Stunden, tingeln halt bei jedem Verein rum, machen dies, machen das, um gesehen zu werden, um auch sich zur Diskussion zu stellen. Aber nichtsdestotrotz erreichst du damit halt auch oft nur den Teil von Leuten, die sich halt noch gesellschaftlich einbringen, in Vereine überhaupt gehen. Und das ist so ein bisschen nicht für die Leute vorm Kirchenportal gepredigt, sondern für die, die schon so halb drin sind. Ne? Die andere Gruppe, die es eben noch gibt, würde ich sagen, das sind auch nicht unbedingt die Sitzfleischkandidaten, sondern nennen wir es mal ja, Leute, die
am nächsten Morgen nicht früh raus und zur Arbeit müssen.
Ja, also Abkömmlichkeit, das wusste das schon der gute alte Max Weber, ne? Dass es viel einfacher ist, Politik zu machen, wenn man die Zeit und die Mittel dazu hat, weil man schlicht und ergreifend auf ein paar Sachen nicht so gucken muss.
Ja, das haben ja die Piraten sehr gut demonstriert mit ihren Parteitagen, die tatsächlich, wo Parteitagsbeschlüsse immer genau so waren, wie die Region, die Piraten in der Region aufgestellt waren, in denen der Parteitag stattgefunden hat, weil die halt auf dieses Delegiertensystem komplett verzichtet haben. Darum war es dann halt wirklich, Parteitag konnte, also Beschlüsse fassen konnte nur jemand, der überhaupt Geld und Zeit hatte, hinzufahren. Und dann haben sie es immer an so komischen abgelegenen Orten gemacht, wo es halt noch komplizierter wurde.
Also ja, das ist historisch eine totale Ironie, weil man eigentlich im 19. Jahrhundert diese Honoratiorenparteien hatte, wo wirklich nur der Apotheker vom Ort, weil der ja sowieso schon saniert war, sagen konnte, ach, da gebe ich mir auch noch ein bisschen Partei und lass mich ins Parlament wählen.
Übrigens ein sehr schönes Buch gerade von Sascha Lobo und Christopher Lauer erschienen, also nur digital zum Runterladen für 4 €. Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei. Das ganze Ding nochmal sehr, sehr schön gemacht. Also Christopher Lauer schreibt halt wirklich komplett aus der Ich-Perspektive, reflektiert nochmal alles, was da so los war, auch was er für einen Mist gebaut hat und so. Und drumherum ist dann halt das Ganze so eingebettet in so ein bisschen politische Analyse von Sascha. Sehr, sehr geil gemacht. Kannst du dir mal durchlesen. Danach willst du Haare raufen, und zwar die nächstgelegenen.
Wie gesagt, Piraten sind ein ganz, ganz spannendes Ding. Also wenn sich die AfD zerlegt, bin ich auch wesentlich trauriger als bei den Piraten, weil ich das tatsächlich einen guten Ansatz fand, um nochmal das dem entgegenzuwirken, was ich so geschildert habe. Wie gesagt, ne, wenn nur entweder die mit dem Sitzfleisch, die Idealisten oder die Extremisten, das war das, worauf ich halt raus wollte, die Leute, die mit Scheuklappen quasi 180%ig sind und deswegen glauben, dass die Welt nicht auf sich verzichten kann. Das ist so eine eher eine Eitelkeits- als eine Idealismus-Sache. Das ist sozusagen, glaube ich, tatsächlich die gefährlichste Gruppe von Leuten, die sich zu Mandaten berufen sehen. Und trotzdem, wie gesagt, ich sage es nochmal, es gibt viel zu wenige, die das auf sich nehmen wollen, obwohl es halt einfach eine notwendige Verantwortung ist, dass Leute das auch machen. Weil man kann super viel direkt demokratisch machen, aber sehr viel mehr, als man glaubt, halt meiner Meinung nach auch nicht, weil wie gesagt, wer sich anschaut, wie viele Gesetze durch so ein Parlament gehen, und davon braucht man dann doch ziemlich viele, weil einfach ganz viele Sachen geregelt werden müssen, die aber nicht großes gesellschaftliches Thema sind, trotzdem muss das irgendwie ordentlich beschlossen werden. Das muss man sich halt geben wollen, und dafür braucht man auch die Zeit und muss sich halt auch mit Sachen befassen, die jetzt nicht das große politische Rad sind. Und viel zu wenige nehmen da einfach Einblick, und dafür würde ich werben.
Ja. Aber ja, gute Idee, finde ich auch. Aber wie? Wie kriegst du die Leute dazu? Ja, wie kriegst du die, also, weißt du, ich meine, das Internet ist voller Bekloppter, die irgendwelche Verschwörungstheorien sich gegenseitig erzählen, die ganz einfach dadurch zu entkräften wären, dass sie sich beteiligen. Ja, ich hatte mal eine Anruferin, Jahre her, die hat sich da, ja, und die ist in der Gewerkschaft, und die kriegt natürlich alles in den Arsch geschoben, aber unser eins nicht. Da habe ich gesagt, ja, dann tritt doch in eine Gewerkschaft ein. Wenn das Ding ist, was dazu führt, dass es einem besser geht, dann geh doch in die Gewerkschaft. Nee, ich mach bei sowas nicht mit, war dann ihr Argument. Es ist halt Pillepalle. Also ja. Wie kriegst du solche Leute dazu? Also ich will sehen, die hat im Grunde die Falsifikation direkt mitgeliefert. Ja? Und ja.
Also kriegst natürlich nicht jeden, ne? Also ja. Das kann auch nicht der Sinn sein. Aber ich glaube, ein paar Sachen kann man schon ändern. Also zum einen gibt es, glaube ich, eine Art und Weise, wie Abgeordnete auf unterschiedlichen Ebenen ihren Job machen können. Und da gibt es, ist meine Einschätzung, unterschiedlich greifbare Persönlichkeiten. Und ich finde es, das ist wirklich super anspruchsvoll, das gut hinzubekommen, aber Abgeordnete, die das einfach schaffen, nicht nur auf Sichtbarkeit, auf großen Veranstaltungen und sonst was zu setzen, sondern halt auch andere Formate zu schaffen und zu erfinden, wo sie sich glaubhaft und persönlich zur Diskussion stellen und dann es halt auch schaffen, Leute darüber mitzunehmen. Das ist nämlich, glaube ich, was gut funktioniert, wenn du Menschen erstmal in Kontakt mit diesem ganzen System bringst Also jetzt, ob das Schnupperpraktika sind, ob das tatsächlich mal einen Tag mit den Leuten, also es ist ja oft so, also da sind die viele Politiker schon lange drauf gekommen, dass es gut ankommt, wenn du dich zum Beispiel mal einfach in den Betrieb mit einbringst für ein, zwei Tage. Es gibt so diese berühmten 8-bis-8-Touren. Du läufst von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens bei irgendeiner Nachtschicht mit.
Das ist als super. Politiker?
Als Politiker, ja.
Ui.
Doch, doch, das ist, also zum Beispiel, da sitzt man dann bei der Feuerwehr auf der Nachtschicht oder bei der Polizei, fährt auf den Einsätzen mit, guckt sich an aus sicherer Distanz, weil man steht ja sonst nur im Weg, das ist auch klar, abgesprochen und so, aber die machen das. Und die lernen da auch ganz viel bei, sowohl die Politiker als auch die Leute, denen sie da begegnen. Trotzdem wäre es andersrum fast ein bisschen spannender, weil eigentlich so die Vorurteile, wie der Politikerberuf funktioniert, auch aus Film und Fernsehen, ist halt nicht House of Cards, sondern das ist eigentlich meistens trockenes Aktenstudium. Das mal zu sehen, würde vielen Leuten, glaube ich, diese Hemmschwelle in den Bereich abbauen. Ich meine, dass auch noch was anderes wichtig ist, dass man mehr Abgeordnete in ihrer Arbeit sichtbar machen sollte als Medien.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also Presseschelte, da bin ich ganz vorne mit dabei. Ja.
Also
gerade wenn man sich anguckt, das Abgeordnetenhaus von Berlin und den Senat von Berlin, auf welche Weise da Politikverweigerung betrieben wird. Also ich schreibe mittlerweile regierender Bürgermeister immer in Anführungszeichen, weil der nicht regiert, sondern verwaltet. Ich habe halt das Gefühl, hier nicht mehr regiert zu werden. Und das kann man auch nachweisen. Es ist gar nicht so schwer, das insbesondere dem Abgeordnetenhaus nachzuweisen, dass es Politikverweigerung betreibt. Und zwar in einem riesigen Stil, also einem großen Stil Politikverweigerung. Aber genau das macht die Hauptstadtpresse nicht. Niemand, weder der Rundfunk noch die Zeitungen, sondern die haben da zwar ihre Leute in den Ausschüssen sitzen, aber die interessieren sich eigentlich gar nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Das ist ein Riesenproblem. Also die Presse macht ihren Job nicht mehr.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, ist auch verdammt schwierig, weil ich so ein bisschen, also ein bisschen
eigentlich
vorgebildet bin ich selber.
Und ich finde es nicht verdammt schwierig, ehrlich gesagt. Es ist vor allen Dingen, und da finde ich, müssen wir uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch gelegentlich an die eigene Nase fassen. Wir sind finanziert. Also weißt du, wir müssen keine tollen Berichte abliefern, damit wir morgen auch wieder einen Auftrag bekommen, sondern wir können das kontinuierlich machen und kontinuierlich begleiten. Und ich finde, das findet zu wenig statt. Vor allen Dingen der einordnende Teil findet zu wenig statt.
Nee, bin ich
dokumentieren tun wir super.
Ja?
Also habe ich überhaupt keine Probleme mit. Dokumentieren tun wir wirklich perfekt, aber es ordnet ja niemand mehr ein.
Aber einordnen braucht Zeit und du weißt, wie die Redaktionen besetzt sind. Auch beim Öffentlich-Rechtlichen wird es jetzt nicht unbedingt besser, aber bei also den privatwirtschaftlich betriebenen Zeitungen ist es halt besonders krass. Welcher Lokaljournalist hat denn da noch Zeit,
das kannst vergessen,
irgendwas zu recherchieren? Also da freust du dich, wenn so Leute wie ich, ist auch jetzt sozusagen Klatsche an mich selber, schön geschriebene Pressetexte liefern, die man halt schnell einbauen kann irgendwie im Newsroom. Und dann ist der Artikel halt schnell fertig und dann kannst du halt das nächste machen. Da bleibt dann aber halt nicht viel Zeit zur kritischen Ausleuchtung des politischen Raums. Das ist trist. Ich meinte eben ein bisschen was anderes. Ich glaube, es wäre auch gut, mehr Leute, die sozusagen da Politik betreiben und Fachleute für irgendwas sind, mal irgendwo reden zu lassen bei irgendwelchen Talkshows, also jetzt mal hängen wir es mal hoch auf, ne? Ich sehe fast nie die Leute, die wirklich Berichterstatter im Bundestag sind, bei Maischberger oder sonst wie, sondern immer die zwei Ebenen oben drüber. Warum? Klar, weil es natürlich sinnvoll ist, das auf ein paar Gesichter zu bündeln. Ja. Die Leute an den Bildschirmen kennen sehr, sehr wenige Politiker. Und dann nimmt man noch die, von denen man halt weiß, die sind telegen und medienversiert. Und außerdem muss man da nicht zu viele Köpfe da irgendwie präsentieren. Aber de facto sind eigentlich die Fachleute aus den Fraktionen schon die, bei denen man dann sagt, ist das Thema bei denen gut aufgehoben. Also jetzt zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder sonst irgendwas, ne? Da äußern sich dann in der Regel schon Leute, die, sagen wir mal, damit erst in zweiter Linie, die sind zwar hierarchisch höher, aber sind nicht diejenigen, die jetzt irgendwie die großen Gespräche mit den Lobbyisten oder sonst irgendwas führen zum Beispiel. Die sieht man da ganz selten. Und es wäre eigentlich viel spannender, die mal aufeinander loszulassen, die das wirklich in der parlamentarischen Arbeit betreuen, als die, die dann halt sozusagen als wir sind die besseren Leute in der Talkshow Art 1 und Art 2 Wir vertreten sozusagen den, geben dem Gesamtladen ein Gesicht. Hat medienlogisch totalen Punkt.
Na, aber dieses, das sind aber auch gleichzeitig doch.
Was passiert?
Das sind aber doch auch gleichzeitig die Leute, die in den Ausschüssen sitzen. Und wenn ihr dann, also ich habe halt auch gelegentlich, kriege ich mal mit, wenn das irgendjemand als Sachverständiger in den Ausschuss geladen wird. Da geht es ja nicht darum, jemanden mit Sachverstand zu hören, also jemanden mit Sachverstand zu hören und daran seine Meinung zu bilden, sondern es geht eigentlich darum, dass man seine Meinung hat und nur selber Sachverständige ins Rennen schickt, die diese Meinung stützen, und die Sachverständigen, die eine Gegenmeinung haben oder die tatsächlich auch Fakten haben, die das Gegenteil belegen könnten, die werden halt gehört, aber allenfalls zur Kenntnis genommen. Das heißt, da ist ja auch schon ein Problem.
Da ist ein Problem, aber...
Das heißt, dann muss ich ja doch wieder diese Leute angehen, die dann hinterher auch wieder in der Talkshow sitzen.
Naja, also jetzt sprechen wir über zwei ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ne? Also in den Ausschüssen, wo die Sachverständige angehört werden, also in den Anhörungen, klar, benennt da jeder den Experten, der ihm Recht gibt. Das ist ein bisschen so, wie an der Universität jeder Wissenschaftler die Leute zitiert, die seine Meinung teilen in den Gesellschaftswissenschaften. Das ist ein Phänomen, das ist nicht wahnsinnig politisch, sondern das ist schlicht und ergreifend das Problem in einem Meinungsstreit, dass du natürlich immer Leute suchst, die es besser erforscht haben als du selber und tendenziell deiner Meinung anhängen. Also das Pferd zäumt sich nicht nur aus einer Richtung auf. Fakt ist aber, was der einzelne geladene Sachverständige durch die jeweilige Fraktion erzählt, ist nicht wahnsinnig überraschend, da stimme ich dir total zu. Ganz, ganz selten passiert es aber auch, dass die Leute dann halt ausbrechen, weil sie halt sagen, okay, ich habe auch schon in den Anhörungen gesessen, wo es dann ein bisschen gekippt ist, weil eigentlich niemand das gut fand, was in dem Gesetz so stand, wie es war, und dann hat man es halt auch nachher geändert, meistens auch im Konsens. Also ich wollte damit sagen, Anhörungen sind nicht nur Quatsch. Mir geht es aber darum, dass in den Ausschüssen selber, das sind ja nicht immer Anhörungen mit Sachverständigen, sondern das sind ja in der Regel einfach Sitzungen, wo die Fraktionsexperten aufeinandertreffen und sich zu den Gesetzesvorhaben, die sie betreuen, gegenseitig die Meinung sagen. Und das in der Regel nicht öffentlich, damit sie etwas ehrlicher sein können, weil alles, was direkt von den Medien aufgegriffen wird, das wird dann nur noch für die Galerie erzählt. Ne? Dann fängst du sofort an, mehr Richtung Kamera zu sprechen als Richtung Inhalt, weil du gar nicht selbstkritisch sein kannst, ohne dass du zerrissen wirst. Dann kommt wieder das Phänomen vom Anfang, das ich geschildert habe. Experte X räumte ein, also Fraktionssprecher räumte ein. So ganz richtig ist das vielleicht bei uns nicht, aber wir könnten so und so drehen. Und dann kommt SPD weiß nicht, was sie macht, oder CDU weiß nicht, was sie macht, oder sonst wer weiß nicht, was er macht. Das sind so, also diese Leute, die da sozusagen in den zu den jeweiligen Themen sprechen, die hört man meiner Meinung nach zu wenig. Gut, jetzt sind wir auch bei dem Thema Öffentlichkeit, nicht Öffentlichkeit. Wir sind relativ weit weg vom Protest, ne?
Ja, egal. Ja, macht mir gerade nichts. Ich finde es gerade interessant. Und solange ich es interessant finde, denke ich mir, können wir doch reden.
Ja, nee, klar. Also wie gesagt, ich hab Zeit und morgen frei.
Ja, super. jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Was für außerparlamentarische Formen des Protests findest du noch sinnvoll? Also Demonstration, hast du eben gesagt, ist nicht dumm, weil ihr das seht im Parlament.
Genau. Also ich finde es zum Beispiel sinnvoll, dazu aufzurufen, Portale zu nutzen, wie zum Beispiel Abgeordnetenwatch, wo man Abgeordneten, man kann auch relativ leicht rausfinden, wer ist denn der eigene Abgeordnete, wo man denen ganz individuell Fragen stellen kann.
Das ist auch ein ganz interessantes Ding, da ein ganz guter Gradmesser dafür zu sehen, wie ernst es den Abgeordneten eigentlich ist. Weil viele sich ja einfach dem Ding verweigern oder es sogar versuchen irgendwie zu diskreditieren.
Ja, aber es gibt halt auch viele andere. Also ja, da habe ich jetzt keine Zahl, aber ich habe mein Eindruck ist, dass relativ viele von den über 600, von denen man halt dann doch relativ wenige kennt in der Regel, das ganz ordentlich machen. Und dass manche, die vielleicht auch gerne mehr machen würden, einfach unter Anfragen geplättet werden. Das ist so eine Frage, wie viele Mitarbeiter hast du, die das dann im Endeffekt betreuen können. Klar segnen die Abgeordneten dann, wenn da pro Tag irgendwie 3-4 Anfragen reinkommen, das noch selber ab, aber die können das nicht mehr selber schreiben, das ist klar. Ne? Sondern da wird dann halt einfach geguckt, okay, ich würde mich gern so und so positionieren, die Antwort formuliert dann halt zum Beispiel jemand wie ich aus, das ist die Regel. Nichtsdestotrotz gibt es halt welche, die sehr, sehr viele Anfragen kriegen und welche, die kriegen weniger. Aber darüber wird halt gesprochen, wenn das sich nicht als so eine Sammelaktion, jeder Abgeordnete kriegt jetzt denselben Brief von 20 Leuten, rausstellt. Das ist eine Art von Protest, von der ich ziemlich stark abrate, ehrlich gesagt, weil die nur bedingt was bringt. Also es gab jetzt von Foodwatch, die eigentlich gute Arbeit machen, vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei oder so, eine Aktion zu TTIP. Da wurden Leute aufgefordert, Abgeordneten irgendwie so einen ausgeschnittenen Text zu schreiben. Und einfach nur die eigene Adresse und den Namen drunter zu setzen, dann hat man morgens das Postfach voll, verschickt 20 Mal denselben Antwortbrief. Und unterm Strich, klar, wissen wir, dass viele Leute sich Sorgen machen, wie das mit den TTIP-Verhandlungen ausgeht und so. Aber was dadurch halt nicht zustande kommt, ist irgendwie so ein Austausch.
Ja.
Und ich habe dann halt auch gemerkt, mir hat dann nochmal ein Bürger zurückgeschrieben auf unsere Antwort, dass der den Brief, den er verschickt hat, eigentlich nicht verstanden haben kann.
Mhm.
Ne? Also, dass da so ein Protestschreiben abgeschickt wurde, weil man irgendwie gegen TTIP war, aber zu den einzelnen Punkten, da hat dann sozusagen dessen Antwort auf meine Antwort offengelegt, dass das offensichtlich gar nicht so richtig klar war, was er uns da geschrieben hatte. Und das ist halt nicht das, wo ich sehe, dass es einen Mehrwert gibt für beide Seiten. Deswegen bin ich da kein großer Fan von. Und du weißt selber, E-Mails kann man in Hülle und Fülle mit 1000 Namen verschicken, da weißt du nie, wer steht wirklich dahinter. Mhm. Das ist was anderes, wenn du Köpfe auf einer Demo zählen kannst.
Ja.
Also die reine Masse sorgt vielleicht eher dafür, dass manchmal Sachen, wo Abgeordnete besser mal auf was schauen sollten, liegen bleibt, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, sich neben dem, was sie sonst noch machen müssen, mit solchen Aktionen auseinanderzusetzen. Halte ich für nicht sinnvoll.
Also schreiben Sie ihm Abgeordneten, aber schreiben Sie ihm selbst und schreiben Sie ihm nicht das, was andere Ihnen sagen, dass Sie schreiben sollen.
Genau. Also es gibt doch keine doofen Fragen, gar nicht, sondern es gibt nur...
Ich habe schon reichlich doofe Fragen gehört. Ich bestreite das immer. Also immer, wenn jemand sagt, es gäbe keine dummen Fragen, bestreite ich das, weil ich habe echt schon dumme Fragen. Echt.
Ja, aber ehrlich gesagt, also die meisten Leute haben da... glaube ich, bei uns ein Feeling für, und manchmal ist doch die Hemmschwelle hoch, die versuche ich einfach mit dem Satz jetzt abzubauen. Also wenn mir jemand, der es ernst meint, die Frage stellt, ob die Welt nicht vielleicht doch eine Hohlwelt ist und die Nazis unter Neuschwabenland eine Basis haben, dann ist das vielleicht eine doofe Frage. Ich versuche das dann mit Humor zu beantworten, aber gut.
Na, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die so verunsichert sind, dass sie diese Frage ernst meinen.
Hm. Ja, und das meine ich mit, es gibt dann im Prinzip keine doofen Fragen. Man muss halt immer die Geschichte in dem Fragesteller sehen. Aber das ist auch so ein Pädagogensatz, ne? Also,
ja, aber Pädagogen haben ja jetzt nicht unbedingt Unrecht. Die werden halt nur nie gehört von Politikern. Sonst hätten wir ein anderes Bildungssystem.
Auch nichts gegen Pädagogen. Es ist nur schlicht und ergreifend...
Meine Freundin ist Pädagogin. Ich kann nicht...
Genau, wir müssen die Menschen da abholen, wo sie stehen.
Ja, das ist so ein Satz, den hörst du übrigens auch im Radio, also bei den Medien. Man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen. Und darum erzählt dir jeder Sender, den du freitags abends einschaltest, jetzt wo ihr gerade hier so im Bad steht und euch fit macht für die Disco, und so muss man darauf achten, erzählen die alle in allen möglichen Variationen, weil irgendwann zwischen 18 und 21 Uhr machen sich ja alle frisch für die Disco.
Nee, genau. Wollte mich nur hier bei allen Pädagoginnen und Pädagogen, die zuhören, ich kenne viele und bin mit vielen befreundet, entschuldigen.
Wie wird man eigentlich Mitarbeiter bei einem Abgeordneten im Deutschen Bundestag?
Ja, die Geschichten, die dahinter stehen, sind total unterschiedlich. In meinem Fall ist es...
ich finde es ja geil. Also,
ja, also...
Braucht ihr noch Leute?
Im Prinzip immer, aber...
Ihr könnt nichts zahlen.
Nö, das also so ist es auch nicht. Also man muss sich halt über eine Sache im Klaren sein. Abgeordnetenmitarbeiter hängen mit ihrem Job an dem Abgeordneten, für den sie arbeiten. Das heißt also, wenn der aus dem Bundestag rausfliegt, was relativ schnell gehen kann, dann gibt es keine, sagen wir mal, Garantie einer Weiterbeschäftigung. Man ist da irgendwie kein Beamter oder sonst irgendwas, sondern hat dann im Grunde genommen einen Monat Zeit, sich was Neues zu suchen, und das muss man halt wollen. Mhm. Also das ist auch so, dass man relativ leicht kündigbar ist und es auch nicht so ist, dass man irgendwie gewerkschaftlich oder sowas sich organisieren könnte.
Mhm.
Das lässt dieses besondere Vertrauensverhältnis, in dem man da angestellt ist, einfach nicht zu.
Wobei, ich meine, das ist heutzutage ist das im Grunde ein Vierjahresvertrag, den du hast. Ich denke mal, wenn du nicht in die Kasse greifst, wirst du zwischendurch auch nicht gefeuert. Das ist mehr.
Die verschleißen 13 Mitarbeiter pro Legislatur. Alles schon gehört. Also.
Oha.
Das und wie gesagt, der durchschnittliche Abgeordnete beschäftigt parallel so 4 bis 7. Mhm. Das hängt davon ab, ne? Das ist aber, da können wir uns ganz lange drüber unterhalten. Fakt ist, dass die meisten Leute in so einen Abgeordnetenberuf oder in so ein Mandat reingehen und halt nie gelernt haben, Personal zu führen. Und dann ist das nicht einfach, wenn man auf einmal so einen kleinen Betrieb hat, bei dem man halt im Wahlkreis und im Bundestag selber 2 bis 3 Leute unter sich hat, in unterschiedlichen Funktionen. Damit sind wir auch ein bisschen bei deiner Frage, ne? Wie wird man das? Das hängt davon ab, was man da halt machen muss. Also die meisten Leute oder viele Leute haben halt irgendwie einen Parteihintergrund, hatte ich übrigens nicht, als ich eingestiegen bin, war natürlich der Partei, wo ich jetzt arbeite, nah. Oder
ja, ich glaube, das muss man auch sein, oder? Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, für irgendeinen Abgeordneten der AfD oder NPD oder so zu arbeiten.
Nee, gibt's aber. Also ich kenne Leute, die kann es mal so sagen, die FDP-Fraktion hat sich ja aufgelöst nach der vergangenen Wahl, weil die FDP nicht mehr im Bundestag war. Da sind ja sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Leute arbeitslos geworden. Mhm. Und viele von denen wurden von den Leuten aus den Unionsfraktionen beispielsweise dann doch übernommen, weil
Union ist jetzt auch kein Problem. Also für die kann man selbst arbeiten, wenn man eigentlich ein Linker ist. Also da, das finde ich, also ich finde, da darf man auch keine Berührungsängste haben. Also gerade das macht es doch auch spannend.
Klar, aber es ist eben nicht so, wie ja auch der ein oder andere vielleicht denken könnte, dass man da nur arbeiten kann, wenn man seit man irgendwie 16 ist, bei der Jungen Union oder sowas war.
Nee, wir sind ja nicht bei der Kirche hier.
Nee, also richtig, richtig, man darf sogar geschieden sein und angeblich dort arbeiten. Also ich arbeite da nicht, aber wie gesagt, jetzt sind immer noch genug Lösungen da, wo ich arbeiten könnte. Nee, was ich sagen wollte ist, man wird das halt in der Regel dadurch, dass man neben dieser inhaltlichen Affinität zu dem ganzen Feld und den Leuten, wo man dann arbeitet, den passenden Hintergrund für das, was halt anfällt hat. Und das heißt, beim Rechtsausschuss ist es ganz gut, wenn du Jurist bist. Mhm. Bei Sachen wie dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss oder dem Haushaltsausschuss hilft es, wenn du mit öffentlicher Verwaltung und Haushalten oder halt einfach wirtschaftspolitischen Fragestellungen schon mal was zu tun hattest. Also BWL, VWL, ne, Verwaltungswissenschaften, sowas. Bei ganz vielen anderen Fällen, Entwicklungspolitik ist zum Beispiel super, wenn du Politikwissenschaften studiert hast oder Regionalwissenschaftler bist und dich halt genau in dem geografischen Feld oder in dem Feld Entwicklungspolitik gut auskennst. Das sind so die Wege, wie man da dann mehr oder weniger reinrutschen. Es gibt auch Leute.
Bewirbt man sich da so richtig mit einer Bewerbung oder ist das eher so ein, ich bin Kölner, wir nennen es Klüngel, also ist das eher der Paul Schneidereit, der wird doch jetzt Abgeordneter, der braucht nur Leute, geh da doch mal hin. Also ist das eher so ein Ding, was du über Word of Mouth oder ist das richtig Ausschreibungen und ich schicke eine Bewerbung, weil es ein Stellenangebot gab?
Da gibt es beides. Es ist aber in der Regel so, wenn Abgeordnete eine Sache tun, dann ist es, dass sie sehr, sehr viele Menschen treffen und sehr, sehr viele Kontakte haben. Und das heißt, dass es halt in der Regel auch so ist, dass jeder, der so ein Mandat annimmt, schon im Vorfeld 5 bis 10 Leute hatte, die ihm halt gesagt haben, du, ich habe doch das und das gemacht, wenn du in den und den Ausschuss gehst, könnte ich mir ganz gut vorstellen, für dich wissenschaftlicher Mitarbeiter zu werden. Ja. Und so kommt das dann oft zustande. Es gibt auch Abgeordnete, die halt einfach sagen, nee, ich hätte zum Beispiel ganz gerne jemanden bei uns von der lokalen, also wenn es da eine Uni gibt, wo die Leute herkommen im Wahlkreis, ne, die dann halt sagen, ich hätte ganz gerne einen von der Uni und die setzen dann eine Annonce in die Zeitung und Leute melden sich. Oder die halt auch gucken, das ist eine andere Sache, die ich sogar ganz gut finde, wer ist denn jetzt eigentlich arbeitslos geworden nach einer Wahl und hat da schon mal gearbeitet und wen könnte ich denn jetzt nochmal, weil er vielleicht gerade irgendwie nicht so happy ist mit seiner Situation, arbeitslos oder schlechter beschäftigt, wen könnte ich da nochmal reinholen, weil das einfach wichtig ist, dass man weiß, wie der Laden läuft. Das ist sehr unterschiedlich und unterm Strich würde ich sagen, also so Initiativbewerbungen bringen ganz, ganz selten was, wenn man nicht mal persönlich mit dem Menschen, für den man da arbeiten will, gesprochen hat. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen zu sagen, ach, das klingt eigentlich ganz spannend, was der Kollege im Radio da erzählt hat. Ich schicke jetzt mal an alle Abgeordneten der von mir präferierten Partei direkt irgendwie eine Initiativbewerbung, sondern ein guter Zeitpunkt, um das zu machen, ist zum Beispiel nach einer Wahl. Oder wenn man sich halt angeguckt hat, was kann ich denn selber, was will ich denn, was interessiert mich politisch. Wenn man zum Beispiel ein super Experte für Entwicklungspolitik ist und man ist jetzt ein Fan von, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Grünen oder sonst jemanden oder die Linken, dann guckt man sich an, wer sitzt denn von denen eigentlich im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklungspolitik, und schreibe denen eine Mail, hier mein Zeugnis, hier das, was ich gemacht habe. Wenn Sie mal jemanden brauchen, stehe ich zur Verfügung. Das heißt auch nicht, dass das unbedingt klappt, weil, wie gesagt, da stehen oft sehr viele Leute Schlange, aber so wenigstens nicht ganz ziellos ist wichtig.
Echt, da stehen viele Leute Schlange? Das ist ein beliebter Job?
Ja, würde ich schon sagen. Es ist ein beliebter Job, aber es ist ein beliebter Job für Leute, die das nicht lange machen wollen. Also ich bin jetzt fast 10 Jahre dabei, das ist schon ziemlich lange. Viele Leute machen das eigentlich mit dem Ziel, so nach 4 Jahren quasi vor der nächsten Wahl dann wieder raus zu sein und sagen zu können, ich weiß, wie der Bundestag funktioniert, ich weiß, wie da dieses Zusammenspiel zwischen Fraktionen und Bundestagsverwaltung und allem Möglichen ist, und bewerb mich dann weg. Und das geht dann halt oft eben, ne, nehmen wir mal das Positivbeispiel oder das mir sympathische Beispiel, jemand fängt an bei einem Abgeordneten im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, arbeitet da dann halt 4 Jahre.
Geht dann zur KfW oder sowas?
Genau, geht dann zur KfW, das wäre sogar noch einer der besseren Jobs, aber also vom, weil ich meine, das ist eine Bank, die können richtig gut zahlen, aber man kann dann halt auch eben in den Bereich der NGOs reingehen und sagen, naja, wenn ihr hier in Berlin irgendwie für eure Anliegen werben sollt, ich weiß, wer ist da im Moment sozusagen ein guter Ansprechpartner, ich weiß, wer ist für welche Argumente erreichbar, ich weiß, wie man argumentiert und wie man das auch so gestaltet, dass Abgeordnete das wahrnehmen. Das heißt in der Regel halt kein 20-seitiges Thesenpapier, sondern halt das Wichtigste auf 2 Seiten und immer gedacht aus der Perspektive der Partei, an die man da halt rantritt. Das sind so die Kniffe, wenn man die kennt, kann man damit sozusagen sich einen Trittstein bauen in Berufsleben jenseits der Politik. Das ist für viele der Punkt. Du hörst vielleicht an der Art, wie ich damit umgehe, dass es mir eigentlich relativ viel Spaß macht, im Parlament zu arbeiten, weil ich das für eine wichtige Schnittstelle halte.
Also na, ich frage mich gerade, wenn du sagst, dass du das seit 10 Jahren schon machst, hast du dir schon mal gedacht, selber zu versuchen, Mitglied des Bundestages zu werden?
Die Frage kommt auch aus dem Kreis meiner engeren und weiteren Verwandtschaft öfters. Und ich sage immer bloß nicht.
Weil? Weil du auch an der Stelle, an der du jetzt bist, Politik machen kannst, ne?
Nee, sagen wir mal so. Ich kann an der Stelle, an der ich jetzt bin, in dem Teil von Politik auf eine Art und Weise mitgestalten, die mir sympathisch ist, und muss nichts machen, was ich nicht gerne mache und wo ich mich dann, glaube ich, auch nicht wohl mitfühlen würde.
Ja, und du stehst nicht unter verschärfter Beobachtung der Bild-Zeitung und sowas.
Beispielsweise. Also man muss sich schon vorstellen, dass so ein Abgeordneter, wenn er seinen Job ernst nimmt und viel im Wahlkreis präsent ist, auf einen ganz, ganz großen Teil seines Privatlebens verzichten muss.
Und das Freundin von mir hat mal drin gesessen. Ja.
Also,
die war kaum ansprechbar in der Zeit. Ja.
Genau. Also du kannst halt nicht mehr einfach ins Schwimmbad gehen oder auf dem Marktplatz einen Kaffee trinken, weil wenn du das machst, wirst du entweder angesprochen von Leuten, die halt sagen, ja, Herr Abgeordneter, ich würde da ganz gerne eine Freundin aus dem Ausland einladen, aber die kriegt kein Visum, wenn sie gerade mal eine Sekunde hätten. Dann bist du in der Situation und sagst, okay, was mache ich jetzt? Entweder, ich bin hier aber gerade zum Schwimmen und geht jetzt nicht.
Ich habe keine Zeit, gehen Sie weg!
Genau. Das kommt nicht so gut an, weil man will ja ansprechbar sein, auch wenn es die einzigen 2 Stunden sind, die man am Tag irgendwie für sich mehr oder weniger allein hat, bevor man ins Bett fällt und noch vorher ein paar Akten liest, ne? Oder Briefe oder Mails. Kannst du nicht machen, sondern setze dich halt hin mit dem oder der Person, die dich anspricht. Und dann laufen halt andere um dich rum, die sehen dich dann beim Kaffee trinken mit einer mehr oder weniger sympathischen Person und sagen, ah, der Herr Abgeordnete hat ja Zeit. Ne? Also und das dann halt auch gerade in kleineren Ortschaften immer wieder zugetragen zu kriegen, dafür brauchst du irgendwie eine bestimmte Herangehensweise. Es ist auch so, was ich nicht könnte, ist, dass du hast halt einen wahnsinnig vollen Terminkalender, gerade in den Wochen, wo hier in Berlin kein Sitzungsprogramm ist, sondern wo du halt im Wahlkreis unterwegs bist. Und das ist dann halt so, die Leute haben ein Recht, dich zu sehen. Das ist auch wirklich Teil deines Jobs, überall möglichst Präsenz zu zeigen, gerade dort, wo viele Leute zusammen sind oder wo Sachen deine Heimatregion bewegen. Mhm. Und wenn jetzt halt zum Beispiel in irgendeiner Region in Süddeutschland 10% der Menschen in einem Blasmusikverein sind, die Zahl ist gar nicht so aus dem Hut gezaubert, sondern das kann schon so hinkommen in bestimmten Regionen, dann ist das Kreismusikfest einfach das Größte, was da passiert. Ja. Bei diesem Kreismusikfest sitzt du 8 Stunden da und es defilieren 70 Blaskapellen an dir vorbei, die alle mehr oder weniger gut Blasmusik inszenieren. Du musst da sitzen und wie die Queen winken und das alles super finden.
Das ist eine so grauenhafte Vorstellung, ja.
Ja, und also selbst wenn du das durchaus nachvollziehst und das gar nicht schlimm findest, nach der 25. Kapelle hängt es dir einfach, glaube ich, zu den Ohren raus. Mhm. Und das ist der Teil, den ich halt nicht könnte. Und trotzdem haben die Leute, wie gesagt, das Recht und die verständliche Erwartung, dass sich ein Politiker, der gewählt ist, für das interessiert, was sie da halt machen. Und wenn du dann am ersten Tag des Kreismusikfests hast und dann in den Tagen drauf auf einmal der Superexperte sein musst für Ackerbau und Viehzucht, für Fracking in Naturschutzregionen, für Bundesstraßen, die irgendwie da durch die schöne Landschaft führen und danach noch für das, was das THW und die Arbeiterwohlfahrt bei dir in der Ecke machen und was die deutschlandweit alles leisten und dann noch ein Sportverein in einer Sportart, mit der du dich hier auskennst, wenn das dein Wochenprogramm ist und ich habe jetzt nur so ein paar Sachen genannt. Du musst immer irgendwie präsent sein und so wirken, als wäre es was, was ich eigentlich, also wofür du zumindest ein Grundverständnis hast. Das ist nicht ganz einfach, da die Begeisterung mitzubringen. Und wie gesagt, ich kenne Leute, die machen das gut und glaubhaft und auch die meinen das auch ernst und können sich da wirklich für wahnsinnig viel erwärmen. Und ich sag selber, mein Ding ist es nicht. Ich habe meine eigenen Interessen und das füllt mich halt auch aus. Und deswegen bin ich da vielleicht einfach der Falsche für so ein Mandat.
Jetzt habe ich eben gesagt, weil du an der Stelle, wo du bist, sowieso gut Politik machen kannst. Kannst du das? Machst du das?
Ich denke, das sollte man einfach nicht zu hoch hängen. Also ich glaube schon, dass man...
Naja, wenn meine Chefin mich fragt, ist das, taugt das was oder taugt das nix? Und ich sage, da taugt nix oder da taugt was, dann verlässt sie sich darauf, dass das stimmt, was ich sage.
Ja, gut, an der Stelle ja. Also ich bin so eine Art vielleicht Qualitätskontrolle und ja. Gerade, dass man nicht viel davon hört, oder nicht viel Negatives davon hört, was mein Chef jetzt fabriziert. Das ist für mich ein guter Indikator, dass ich da eigentlich meinen Job vernünftig mache. Mhm. Klar, mit Fehlern, mit Schwächen, mit Stärken, wie bei jedem. Ich glaube, dass es einfach Sachen gibt. Also auch, es gibt auch so Erfolge, über die freut man sich dann. Das sage ich ganz konkret. Also wenn ich jemandem helfen kann zum Beispiel, weil er an den Hürden der Verwaltung gescheitert ist und ein Visum nicht bekommen hat im ersten Anlauf und wir schreiben dann einen netten Brief und sagen, naja, prüfen Sie das doch nochmal, da gibt es einen Entscheidungsspielraum, wir wissen doch, dass da die Gesetzeslage das eigentlich zulässt. Und durch diese Öffentlichkeit, die da in Anführungszeichen entsteht, dass da mal ein Abgeordneter drauf guckt, bekommen dann die Leute ihr verdientes Visum. Und man weiß, man hat da jetzt jemandem einen Besuch bei Verwandten ermöglicht. Dann sind das so diese kleinen Geschichten, die machen einen glücklich. Ja, das ist so ein Mini-Fall von Politik. Und in anderen Fällen, wenn es dann halt zum Beispiel gelingt, mit dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Sachen wie Beratung für Zuwanderer, die hier sozusagen hinkommen und dann es erleichtert bekommen, sich zu integrieren, gerade in den Arbeitsmarkt, gerade wenn die schon ein bisschen älter sind. Und dafür wird dann halt mehr Geld zur Verfügung gestellt. Das sind Sachen, die sind mir wichtig. Und wenn man dann da sozusagen auch in den Verhandlungen ein bisschen was zu beitragen konnte, dass das tatsächlich so kommt, ja, das ist ein gutes Ding. Da würde ich jetzt nicht sagen, da habe ich das Rad alleine gedreht, aber hätte, ja, wenn man halt seinen Chef mit den richtigen Argumenten versorgt und wenn man die Sachen so durchgeht, dass das alles Hand und Fuß hat und das sauber organisiert und dann kann man tatsächlich mit dafür sorgen, dass Dinge für Menschen gut laufen und ja, da, klar, macht man selber ein bisschen Politik mit, richtig.
Aber wie verhinderst du, dass du deine eigenen Überzeugungen zu stark in dein Urteil einfließen lässt? Also ist so, ich hab bestimmte Überzeugungen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, was Social Media angeht, was, ne, so, ne, und wenn meine Chefin mich irgendwas aus dieser Kategorie, aus diesen Kategorien fragt, bin ich natürlich immer versucht zu sagen, ja, pass mal auf, so und so und so. Ja, also alles abreißen, dann ein Spaßbad hinbauen. So, oder sowas. Und ich muss mich halt auch immer zur Ordnung rufen, das nicht zu tun, sondern möglichst objektiv die Dinge mir anzugucken. Hast du da irgendwie. Und ich habe Zeit, das zu tun. Ich vermute mal, dass du die gar nicht hast, oder? Hast du irgendwelche Werkzeuge?
Nein, also in Teilen muss ich mir die schon freischaufeln. Ne? Also wenn es um wichtige Geschichten geht, muss man dann halt auch mal den Bürgerbrief zur Seite legen und halt sagen, okay, das muss jetzt halt eine halbe Woche warten. Ich muss mich da halt profund einlesen in die Sachverhalte und auch die Gegenargumente, auch die jetzt nicht mir, meinem Chef oder der Partei, zu der mein Chef gehört, schmecken. Also man muss da dann halt irgendwie das große Bild aufmachen. Was da hilft, ist, glaube ich, eine vernünftige wissenschaftliche und in den Ansätzen auch ein bisschen journalistische Ausbildung. Ich meine, weiß ja selber, ne, immer sozusagen zwei Quellen brauchst mindestens für eine Aussage. Und in der Wissenschaft theoretisch nochmal ein bisschen breiter angelegt, das Ganze. Also wenn man so eine Debatte auf der Fachebene von allen Seiten sich ein bisschen erschließen kann, hilft das schon, dass man nicht sich total verrennt, weil einem ein Puddinggeschmack besonders gut gefällt. Ja. Ne? Das Zweite ist, man ist da ja nicht alleine, indem weder, wenn es darum geht, ich bin auch nicht der Superexperte für alles, sondern man lernt halt auch, mit wem muss man sich halt kurz schließen, damit man zum gleichen Thema mal eine zweite Meinung bekommt von jemandem, der auf seine Weise auch fachlich fundiert ist. Das erdet einen ein bisschen, weil man da halt auch die eigene Meinung verteidigen muss und man merkt, man kommt da nicht so zu Rande. Dann geht man halt eher einen Schritt auf jemand anderen zu und dann ist es tatsächlich so, naja, in diesem parlamentarischen Raum wird halt sowohl innerhalb von Koalitionen als auch zwischen allen Parteien immer ein bisschen gefochten. Und also da setzt man sich halt mit irgendwelchen Extrempositionen und dem einfachen Argument, ich weiß es halt am besten, nicht durch. Sondern da ist dann vielleicht auch manchmal werden auch faule Kompromisse geschlossen, aber viele Kompromisse sind einfach vielleicht ganz sinnvoll, weil sie sozusagen die am lautesten artikulierte Einzelmeinung ein bisschen erden, sozusagen.
Was ist eigentlich dein Fachgebiet?
In meinem Fall, also ich bin so ein bisschen durch die unterschiedlichen Ausschüsse gegangen in den 10 Jahren. Also ich würde sagen, Innenpolitik war es am Anfang. Also ich habe die erste Runde Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung kritisch begleitet, sag ich mal. Mhm. Dann war es Finanzpolitik, also Hauptbereich so Steuerkriminalitätsbekämpfung und später Haushaltspolitik und da so ein bisschen erstmal der Bereich Entwicklungszusammenarbeit, mittlerweile eher der Bereich Inneres wieder.
Inneres. Back to the roots. Das ist, Inneres ist doch, glaube ich, das als der, wie drücke ich es aus? Eins der ekelhaftesten Themen, oder?
Naja, also
Sicherheitspolitik.
Ich sag jetzt mal so, ne? Es gibt mit Sicherheit viele Sachen, die einem, wenn man jetzt gerade eher nicht der konservativen Seite des Parlaments angehört, die einem da schwer im Magen liegen. Und gleichzeitig ist es schon so, naja, ich weiß, der Begriff der Sicherheitsbehörden ist nicht wahnsinnig beliebt. An ein paar Punkten oder im Grunde genommen leisten die aber schon sehr vernünftige Arbeit. Also da denke ich vor allem an die Bundespolizei, die zum Beispiel gerade zum Beispiel im Umgang mit Fußballveranstaltungen so einen echten Knochenjob macht. Mhm. Das zählt auch zum Bereich Innenpolitik und das sind Leute, die machen hochprofessionell unter echt Druck gute Arbeit, nicht immer unter perfekten Bedingungen. Also davor habe ich hohen Respekt. Wenn man sich anguckt, was gehört alles in diesen Bereich des Innenministeriums, das reicht. Wenn man sich da anguckt, was die zum Beispiel in ihrem Haushaltsplan stehen, da ist die Bundeszentrale für politische Bildung drin, die meiner Meinung nach zum Beispiel super Arbeit machen. Gerade im Bereich mit ihren Publikationen, die, wie gesagt, nicht nur für Lehrer und so echt eine super Geschichte sind, sondern...
Einer der wenigen Newsletter, die ich abonniert habe, der BPB-Newsletter.
Ja, ja, also wie gesagt, die machen schon sehr vernünftige Arbeit, finde ich, mit dem Geld, das sie vom aus dem Bundeshaushalt bekommen. Mhm. Und ne, das THW ist Bereich Inneres, die leisten Katastrophenhilfe nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit. Auch das ist was, wo ich absolut dahinter stehen kann.
Sport ist, glaube ich, auch Inneres,
Sport
oder?
Sport ist auch Inneres, absolut richtig. Integration, also von den Integrationskursen über die mittlerweile 3 Kontingente von Syrien-Flüchtlingen, die aufgenommen wurden. Klar, da reicht das Geld bestenfalls sehr knapp, um das Notwendigste zu machen. Da müsste viel mehr passieren, meiner persönlichen Meinung nach. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind jetzt nicht nur Themen, wo ich denke, du jetzt sagen würdest.
Ja, also wenn man Inneres, wenn man Bundesregierung oder Bundestag und Innenpolitik hört, dann hat man immer direkt Wolfgang Schäuble so vor seinem geistigen Auge.
Ja, ich hier Thomas so, de Maizière jetzt, aber.
Ja gut, ja. Klar, aber der ist nicht ganz so, ich finde, de Maizière ist nicht ganz so weiß nicht, Schäuble war irgendwie präsenter, hatte ich das Gefühl. De Maizière geht so ein bisschen unter in meiner Wahrnehmung. Also für mich war es also der Inbegriff des Imperators im Innenministerium ist so Wolfgang Schäuble, keine Ahnung warum. Vielleicht tatsächlich dadurch, dass damals diese Stasi 2.0-Schablonen überall hingesprüht wurden, weil der ja die volle Überwachung haben wollte. Ja, stimmt, aber man sieht halt immer nur die hässlichen Sachen, die aus dem Innenministerium kommen, dass da irgendwie, ja, wie du sagtest, auch.
Ja, Sport richtig, ne? Und wie gesagt, also das ist die schönste nachgeordnete Behörde, das Bundesverwaltungsamt. Keiner weiß, was es tut.
Ich wollte gerade sagen, was machen die?
Die machen alles, was die anderen nicht machen wollen. Nee, das Bundesverwaltungsamt ist tatsächlich so, also Gehaltsabrechnungen, die früher die Kreiswehrersatzämter gemacht haben. Ah. Das machen mittlerweile die und lauter solche Geschichten. Im Grunde genommen wahnsinnig viele administrative Aufgaben, die man neudeutsch schön outsourcen kann. Mhm. Wo man halt jetzt nicht findet, dass da jedes dieser einzelnen nachgeordneten Stücke irgendwie sich da individuell behelfen muss. Und ja, also Verwaltungsmodernisierung überlegen die sich, lauter so eine Sachen. Das ist eben genau so ein kleines Zahnrad, wo ich mach nochmal den großen Bogen zum Ausgangspunkt der Diskussion, ne? Es ist schwierig, da irgendwie eine Unterschriftenliste zur Reform des Bundesverwaltungsamtes irgendwie zu initiieren, selbst wenn die es ganz dringend nötig hätten, damit irgendwie der Staat besser läuft. Also ist jetzt hypothetisch, denen geht es im Grunde genommen zwar nicht perfekt, aber also, da ist nichts im Argen. Ich wollte nur schlicht und ergreifend sagen, das ist kein Thema, mit dem du Leute mobilisiert kriegst. Und bei so einer Behörde, nur weil keiner weiß, was sie machen, ist es nicht unbedingt, dass sie nicht nötig sind. Ne? Statistisches Bundesamt übrigens auch im Bereich BMI. Die liefern ja auch viele Zahlen, die man so mit Open Government und Open Data gut brauchen könnte oder kann. Weiß auch keiner, dass die Innenpolitik im Bereich Haushalt irgendwie abdecken.
Stimmt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir müssen schon wieder Nachrichten machen. Haben wir noch Themen für danach?
Also
sonst versuche ich nochmal eine Sendung zum Thema Protest zu machen. Vielleicht ist ja noch der eine oder andere dabei.
Nee, ich hoffe, ich habe nicht alle eingeschläfert, die jetzt schon
Also nee, eigentlich nicht. Also ich habe zwischenzeitlich so diverse Nachrichten auf diversen Kanälen bekommen, die sich alle sehr wohlwollend zu deiner Person geäußert haben, beziehungsweise sich bedankt haben, dass wir so lange miteinander quatschen.
Ja, also wenn es interessiert hat, gerne und wie gesagt, vielleicht telefonieren wir zu was anderem nochmal, ansonsten...
Zu was anderem denn?
Weiß nicht genau.
Achso, ich dachte, du hättest noch irgendwie so...
Mit NSA passiert oder so.
Du hättest noch so ein Spezialthema irgendwie, dachte ich, wäre jetzt so...
Also Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus kann man vielleicht auch mal nochmal drüber reden. Das
sollte man eine ganze Sendung
machen. Habe ich so als Wissenschaftler eine Zeit lang ganz intensiv betreut.
Tatsächlich, ich würde hier immer mal gerne noch eine Sendung machen mit dem Titel Argumente gegen Rechts.
Frag mich.
Schick mir eine Mail.
Kannst du mich aus der Leitung nehmen und dann sage ich euch, wie er mich erreicht.
Ja, ja oder so. Genau, dann nehme ich dich aus der... Nee, das geht gerade nicht, weil die Scarlett muss ja auch die Nachrichten vorlesen. schick mir doch mal eine Mail.
Alles klar, mache ich.
Ja? Schick mir mal eine Mail und dann, weiß ich nicht, vielleicht kommst du dann einfach mal hier vorbei. Also wenn du da sachkundig genug bist, wir werden sehen.
Alles klar, machen wir.
Alex, vielen Dank und schönes Wochenende.
Dann ich für dir auch, ne?
Jo, tschüss. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und eigentlich wollte ich mit euch über Protest reden, aber weil praktisch niemand über Protest reden wollte und der Alex dran war und sehr viel interessantes Zeug über Protest, über Politik und sonst wie zu erzählen hatte, denn er ist Mitarbeiter bei einem Abgeordneten des Deutschen Bundestag, haben wir jetzt die ganze Zeit über Politik und Partizipation und boah, geredet. Und nach den Nachrichten, da versuchen wir nochmal ein bisschen über Protest zu reden. Ich wüsste ganz gerne, was für Protestformen ihr denn so für sinnvoll haltet, an was für Protestformen ihr euch vielleicht schon beteiligt habt, wofür es sich zu protestieren lohnt, beziehungsweise wogegen es sich zu protestieren lohnt. Nee, andersrum, wogegen protestiert werden sollte, eurer Meinung nach. Und wann ihr denn vielleicht das letzte Mal selber protestiert habt und wogegen und auf welche Weise und was es genutzt hat und. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Jetzt machen wir aber erstmal Nachrichten.
Fritz. Blue Moon.
0331 70 97 110. Vielleicht schaffen wir es ja noch, die letzten Minuten dieser Sendung über Protest zu reden. Nach wie vor wüsste ich ganz gerne, wogegen ihr denn protestieren wollen würdet oder wogegen ihr denkt, dass protestiert werden sollte und vor allen Dingen in welcher Form protestiert werden sollte. Was mir ja sehr gut gefallen hat in den letzten Tagen, ist das, was das PEN-Kollektiv gemacht hat. Das PEN-Kollektiv ist so eine Kommunikationsguerilla-Truppe, die eine sehr eigenwillige Form des Protestes verfolgen. Die kapern tatsächlich Kommunikationsströme. Was sie getan haben, ist, sie haben falsche Pressemitteilungen verschickt, und zwar falsche Pressemitteilungen im Namen von Vattenfall. Vattenfall, ein Energiekonzern, der hier in Brandenburg Braunkohle abbaut, Milliarden verdient hat und sich jetzt aus diesem Geschäft zurückziehen will, nämlich die Braunkohle, wie heißen die Dinger? Heißen die Gruben? Ja, ne? Verkaufen will und dann mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben will. Und das PEN-Kollektiv hat halt gesagt, ja, die haben sich hier dumm und dusselig verdient, dann sollen die jetzt gefälligst auch ihren Dreck aufräumen, und haben einfach mal eine Riesenaktion gemacht, haben Pressemeldungen verschickt, haben Webseiten aufgesetzt, haben diverse Social-Media-Accounts gemacht, die so aussehen, als wäre es Vattenfall, haben im Vattenfall-Gebäude hat ein falscher Pressesprecher der richtigen Presse ein Interview gegeben, in dem er halt gesagt hat, wir bleiben in der Lausitz, wir ziehen uns hier nicht zurück, wir verkaufen das nicht, sondern Vattenfall bleibt in der Lausitz und wird komplett auf erneuerbare Energien umschwenken. Das hat Vattenfall natürlich dann dementiert. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Die haben, indem sie einfach irgendwas behauptet haben, Vattenfall dazu gezwungen, hinterher die Wahrheit zu sagen. Also egal, was Vattenfall eigentlich hätte sagen wollen, jetzt mussten sie sagen, nein, was die gesagt haben, stimmt nicht, wir haben was ganz anderes vor. Weil sonst würde es ja stimmen, was die gesagt haben. Und solche Aktionen finde ich ja eigentlich immer noch am besten, weil die genau da andocken, wo das Problem auch entsteht oder wo das Problem besteht. Das heißt, an der Stelle ist Vattenfall jetzt in Bewegung gesetzt worden, ein bisschen zumindest. Das PEN-Kollektiv hat kürzlich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist auch ein bisschen durch die Social-Media-Kanäle zumindest geflogen, hat sich das PEN-Kollektiv zusammen mit der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, der GEWUB, ins Astro-TV eingeschlichen und sich da als irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, Geistheiler oder was das war, ausgegeben, um in einer laufenden Live-Sendung dem Moderator ein Ei über den Kopf zu schlagen, was angeblich irgendwie seine Chakren reinigt, weiß der Geier was, und in die laufende Kamera zu sagen, dass es halt Betrug ist, was Astro-TV da mit seinen Zuschauern, die da kostenpflichtige Hotlines anrufen und sowas macht. Solche Sachen finde ich wirklich ganz toll. Es gibt noch so eine Vereinigung, und zwar ist das die, wie heißen die, für Büro für politische Schönheit? Verdammt, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich vergesse immer den Namen. Die sind hingegangen und haben, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, wenn ihr in Berlin so unterwegs wart, da gibt es so ein paar weiße Kreuze, die an Mauertote erinnern sollen. Die haben die Dinger abgebaut und haben die einfach mal nach Spanien an die EU-Außengrenzen gebracht, wo Menschen mit Gewalt daran gehindert werden, in die EU einzureisen. Also da sind große, hohe Zäune, und da werden Menschen tatsächlich runtergeprügelt, die versuchen, über diese Zäune zu klettern. Das hat auch zu einem Sturm der Entrüstung geführt, weil nämlich irgendwie sich auf einmal jeder berufen gefühlt hat, an das Andenken der Maueropfer zu denken oder das hochzuhalten und zu sagen, das wäre beschmutzt worden. Hinterher hat sich dann rausgestellt, dass diese Kreuze niemandem gehören, also sich niemand wirklich für die Dinger verantwortlich fühlt, also so Pflege, Wartung, irgendwas, keiner wusste so genau, was es, ne, also hat dann niemandem gehört, und eigentlich sollten die sogar abgebaut werden. Das heißt, die haben nichts gemacht, was nicht ohnehin schon passiert wäre, und das ist natürlich doppelt super. Das Zentrum für politische Schönheit war das, die das gemacht haben. Das ist halt doppelt super, weil man richtet halt keinen Schaden an, der nicht ohnehin entstanden wäre. Man schafft nur eine neue Realität um diese Ereignisse herum. Was die auch gemacht haben, Zentrum für politische Schönheit, ist, die haben darauf hingewiesen, dass die Firma Krauss-Maffei Wegmann, das ist ein Waffenbauer, ein Panzerbauer, die bauen, glaube ich, einen Leopard-Panzer, diese Firma im Besitz ist von wenigen Privatleuten, die sich alle, ja, ich sag mal, inszenieren als Menschenfreunde, aber gleichzeitig sich dumm und dusselig damit verdienen, Produkte herzustellen, mit denen andernorts Menschen umgebracht werden sollen, wo Krieg geführt wird, wo Aufstände niedergeschlagen werden. Ne? So Geschäfte mit Saudi-Arabien zum Beispiel machen wir da ja gerade sehr gerne. wo man sich dann fragt, wofür brauchen die denn eigentlich so viele Panzer? Und das Zentrum für politische Schönheit ist damals hingegangen und hat gesagt, wir loben jetzt eine Belohnung aus. Und zwar bekommt jeder von uns 25.000 Euro für sachdienliche Hinweise, die einen oder mehrere der Eigentümer von Krauss-Maffei-Wegmann ins Gefängnis bringen. Und das muss noch nicht mal irgendwie was mit Waffen oder Rüstung zu tun zu haben. Da reicht Steuerhinterziehung oder weiß der Geier was. Und alleine der Umstand, dass die das so gemacht haben, hat dafür gesorgt, dass es unheimlich viel Presse gab, unheimlich viel Berichterstattung. Irgendwer von Krauss-Maffei hat, glaube ich, gesagt, er sei moralisch entrüstet darüber, was ich auch sehr lustig finde, wie man moralisch entrüstet sein kann, wenn man Waffen verkauft. Ja, und das hat halt einen riesen Wirbel gegeben und ein Licht auf diese Firma beziehungsweise auch auf die Inhaber dieser Firma gelenkt. Und das sind, glaube ich, so Sachen und Formen von Protest, die sehr, sehr gut funktionieren, weil sie ja auch eine neue Information transportieren und das Ganze natürlich auch mit so einem gewissen Augenzwinkern angehen. Im Gegensatz zu Demonstrationen. Wobei ich ja heute Abend dann auch gelernt habe, vorhin von Alex, der hat eingangs der Sendung gesagt, also der arbeitet im Deutschen Bundestag, der hat gesagt, wir nehmen Demonstrationen schon wahr. Also wenn da jetzt nicht gerade irgendwie so Reichsdeppen oder Chemtrail-Spinner oder sowas vom Bundestag oder vom Reichstag rumlaufen und ihre Demonstrationen machen. Aber wenn das eine Demonstration ist mit einem sinnvollen Thema, mit einem sinnvollen Anliegen, die auch groß genug ist und die dann vielleicht sogar noch, das fand ich ganz interessant, die dann vielleicht sogar noch in eine soziale Bewegung mündet. Beste Beispiel ist ja Freiheit statt Angst gewesen, die Demonstration um den Überwachungsstaat im Allgemeinen, die dann letztendlich irgendwo ja Keimzelle für die Piratenpartei war. Und die Piratenpartei hätte es ja fast geschafft, hier eine sehr starke oppositionelle Kraft zu werden im Land, wenn sie es denn geschafft hätten, sich zu benehmen wie eine Partei und nicht nur so zu tun, als wären sie eine Partei. Schade drum, den muss jetzt die nächste Generation ran. Oder aber wir protestieren auf eine solche Weise, dass die etablierten Parteien, die etablierten Politiker durch unsere Demonstration, durch unseren Protest in Bewegung gesetzt werden. Und da wüsste ich ganz gerne, in welche Richtung ihr gerne unsere Politiker bewegen würdet. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich würde ungern weiter monologisieren. Ruft mal an und redet mit mir über Protest. Und bis jemand anruft, spiele ich jetzt einfach schon mal die Schlussplatte dieser Sendung. Ja, das ist nämlich die Instrumentalversion vom Kraftfutter Mischwerks am Wolkenberg. Falls keiner anruft, spiele ich die danach nochmal. Und dann nochmal. Habt ihr dann davon? 0331 70 97 110. Es geht mir um Protest. Ich wüsste ganz gerne, wogegen ihr protestiert oder wogegen protestiert werden sollte, eurer Meinung nach, wofür vielleicht sogar und auf welche Art und Weise. Das klingt nur so, als wäre die Sendung zu Ende. Ein paar Minuten haben wir noch und die Minuten verbringen wir mindestens mit Stefan. Hallo Stefan.
Hallo. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen.
Ja, doch, das funktioniert. Also zumindest ich höre dich einigermaßen und solange das geht, geht's ja einigermaßen.
Vielleicht hört ja sonst keiner zu, wer weiß.
Das kann natürlich sein, ja. Ist ja heute ist ja Dingens. Heute feiern sie ja alle nachts auf der Straße und tanzen in den Mai und sowas. Auf welcher Demo warst du zuletzt?
Bis jetzt noch auf keiner.
Warum nicht?
Also wahrscheinlich war in meiner Umgebung hier eine Demonstration gegangen, sag ich mal. Ich komme aus Schleswig, das ist ja nur, sag ich mal, ein kleines Kaff im Gegensatz zu Berlin, sag ich mal.
Ja.
Da ist eigentlich nie so viel los, sag ich mal.
Protestierst du denn auf irgendeine andere Weise gegen irgendwas?
Ja, ich bin nicht mal bei Facebook oder sonst irgendwas. Also wahrscheinlich denke ich mich immer innerlich über mich selbst auf oder über alles andere, sag ich mal so.
Mhm.
Ja, aber sonst, wenn ich mal so höre, der Durchschnittsverdiener liegt bei 3.000 Euro in Deutschland und wenn ich dann höre, die Politiker müssen mal wieder ihre Diäten erhöhen und mein ganz so schlecht verdiene ich als LKW-Fahrer wohl auch nicht, aber
jetzt war das war jetzt der BND, der da eingegrätscht hat. Okay, ich hab einen haben wir noch und zwar den Moritz. Hallo Moritz.
Hallo.
Das ist immer super, ne? Ja, die Politiker klick, tüt. Finde ich immer sehr lustig. Moritz, bist du ein Demogänger? Du bist ein junger Mensch. Junge Menschen. Und du kommst aus Stuttgart, sehe ich hier. Da ist doch die Stadt der Treehugger.
Oh Gott, ja.
Warst du damals dabei bei diesen Stuttgart 21 Demos?
Ja, war ich schon dabei. Und ich habe mich aber auch über diese ganzen Loonies gewundert, die da sich natürlich immer, die sowas immer anzieht und die natürlich auch da dabei sind.
Mhm.
Aber na, Demogänger war ich früher auf jeden Fall deutlich mehr als heute. Man wird halt dann doch auch faul.
Ist es Faulheit? Ist es nicht, also bei mir ist es ja nicht Faulheit, also ich gehe gern spazieren eigentlich. Bei mir ist es eher Überzeugung, dass ich nicht hingehe.
Naja, es ist, man will sich ja dann doch auch, man hat ja dann auch so einen Umkreis mit, wo man dann auch bei sowas noch mehr unterwegs war. Man muss sich ja schon noch absprechen, man muss irgendwo hinfahren und so weiter. Und natürlich ist auch das mit der Überzeugung, also sagen, je, ich meine, ich bin noch ziemlich jung, aber trotzdem irgendwie mit jedem Jahr, dass man auch älter wird, werden einem ja auch immer mehr Graustufen so in seiner Welt bekannt und irgendwie auch präsenter. Und da wird es natürlich schwer, so eine sehr starke Opposition irgendwie auch gegen was zu finden.
Überhaupt eine starke Position zu finden, finde ich, wird schwieriger.
Ja.
Also klar, man kann so moralisch, also so für sich selbst irgendwie starke Prinzipien aufzubauen und einzuhalten. Das funktioniert sehr gut. Also da kenne ich genug Leute, bei denen das klappt und in Teilen klappt das bei mir auch. Aber ich glaube, dann eine unverrückbare politische Position einzunehmen und die dann auch auf so einer Demonstration zu vertreten, das ist schwierig, ja.
Und also was ich meine, wenn ich mich irgendwie an früher erinnere, da gab es natürlich noch so, was ich gegen den Irakkrieg.
Ja.
So.
Die
natürlich,
Feind,
da
die
war,
waren
irgendwie,
klarer,
ja. Da war es bei einem Konsens irgendwie auch da, auch über weite politische Klassen, sage ich jetzt mal, in Deutschland hinaus, dass man da eine Position beziehen kann, aber.
Aber was dann tun, wenn nicht auf die Straße gehen?
Naja. Im besten Fall versuchen, sich politischen Einfluss trotzdem zu nehmen. Also dort, wo auch eben tatsächlich ankommt. Deswegen fand ich vor dein Gespräch schon so interessant, weil ich natürlich auch in einer Welt lebe, die irgendwie, wo irgendwie Social Media Kanäle voll sind und irgendwelchen Online-Petitionen, die natürlich sonst wo verpuffen, aber einem natürlich für den Moment das Gefühl geben, auch Anteil zu nehmen an dem, was so passiert.
Aber wo würdest du dann hingehen, um tatsächlich auch Einfluss nehmen zu können? Deinem Abgeordneten auf den Keks gehen?
Ja, also so anstrengend und so unsexy das meistens dann ist, sind das einfach die Wege, die man tun kann. Und das ist aber sozusagen im lokalen Thema, was irgendwie dich umgibt, irgendwie auch tatsächlich möglich. Also ich meine, Bundespolitik, klar, da sind die Wege lang und unergründlich, aber so ganz lokal hat man A, noch sehr, sehr, also auch noch, sag ich mal, vielleicht höhere Eigenmotivation, weil es irgendwie vor der Tür passiert und hat vielleicht sogar eine Expertise und wird aber auch wirklich gehört, so, weil man ist eben nicht einer von Tausenden oder Millionen, sondern einer von vielleicht 2000, 5000.
Ja, es ist auf jeden Fall einfacher, auf so einer Ebene, also so einer kleinteiligen Organisationsebene, genau dem Richtigen die Ohren lang zu ziehen, der für die Fahrradwege bzw. für die miesen Fahrradwege in Berlin-Tempelhof verantwortlich ist zum Beispiel.
Ja. Und stimmt, ich meine, wenn hier, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber vorher erzählt hat, dass er Abgeordneten irgendwie durch die Vereinsfeste irgendwie sieht, wo die Blasmusikanten spielen, na dann sei eben selber auch ein Blasmusikant, wo eben der Politiker durchgezogen wird und quatsch ihn halt an.
Ja, aber dafür extra Blasmusik machen, ich weiß ja nicht. Moritz, du hast zu einem ungünstigen Zeitpunkt angerufen, die Sendung ist nämlich zu Ende. Draußen scharrt schon der Kollege mit den Hufen, der hier nach mir kommt. Aber ich danke für deinen Anruf und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Herzlichen Dank, wünsche ich dir auch, Holger.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Ja, und damit ist der Blue Moon für heute zu Ende. Der Kollege, der draußen mit den Hufen scharrt, ist der André Langenfeld. Der dreht jetzt wieder Platten voll Tanzmusik die ganze Nacht lang. Da könnt ihr dann tanzen, wie es so eure Art ist. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder, nächsten Freitag. Da habe ich sogar einen Gast. Und bevor ich jetzt Mist erzähle, ich glaube, der Wurstsack ist nächste Woche zu Gast bei mir. Und falls nicht, dann ist er übernächste Woche zu Gast bei mir. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade meine Gäste durcheinander gebracht. Nee, ich glaube, nächste Woche ist der Wurstsack zu Gast bei mir. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, www.wurstsack.de. Der Henrik Hase ist das. Da reden wir dann über Essen, Slow Food und so Zeugs. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Habt ein schönes Wochenende.
Fritz. Und das hört man.